ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Das war ein riesen Chaos und ein riesen Drama.
Wie wenn das geplant gewesen wäre. Er hat gewusst, dass an dem Tag alle da sind, dass alle kommen. Die, wo er anscheinend hasst.
Diese Sorge auch um seine Männlichkeit, wo er nie zufrieden mit gewesen ist. Und dafür die Ursache eben in einer jahrelangen Vergiftung durch die Mutter gesucht, die sicherlich wahnbedingt gewesen ist.
Es war eine sehr offene Familie, eine tolerante Familie.
Letztendlich kam ja dann auch raus hier, dass 6 Personen ums Leben gekommen sind.
Als wir dann irgendwann die Gewissheit hatten, da bin ich heulend zusammengebrochen.
Willkommen zu ARD Crime Time. Die kleine Auswahl an Aussagen zum heutigen Fall vermittelt es schon. Es geht um ein sehr blutiges Verbrechen mit vielen Toten. Wir wollen hinter die Tat blicken, die nur 6 Minuten dauerte, die psychologische Ebene beleuchten, um zu verstehen, wie es so weit kommen konnte. Mein Name ist Mathis Kiesig und mein Gesprächspartner ist der Journalist und Autor Fred Selin. Fred ist uns heute aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Fred.
Hallo Mathis.
Fred, du beschäftigst dich ja schon neben Biografien seit vielen Jahren auch mit Kriminalfällen und ihren gesellschaftlichen Hintergründen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man genau so sagen. Hat wahrscheinlich auch mit meiner Herkunft zu tun. Also ich bin ja in der DDR geboren, habe dann später in Leipzig Journalistik studiert und wurde genau im Jahr 1989, also als die neue oder die Freiheit überhaupt begann, fertig mit dem Studium und habe mich praktisch als Journalist von Anfang an immer für das interessiert, was so ein bisschen im Verborgenen gelegen hat. Kriminalität in der DDR wurde ja zum größten Teil totgeschwiegen. Nun konnten wir über alles berichten. Und genau das habe ich eigentlich auch von Anfang an gemacht, weil mich immer nicht so sehr das Verbrechen fasziniert hat, sondern eigentlich das, was dahinter steckt, warum es passiert ist, das, was man auf den ersten Blick eben nicht sehen kann.
Und weil du zu unserem heutigen Fall intensiv recherchiert und sehr viel Information zusammengetragen hast, bist du eben nicht nur hier im Podcast zu Gast, sondern du hast auch mit unserem Kollegen Rainer Nadolek eine Dokumentation zu diesem Fall gedreht und zusammen habt ihr viele Interviews geführt, in die wir hier eben jetzt auch in Auszügen reinhören werden. Die Dokumentation zum Anschauen gibt es in der ARD-Mediathek und sie ist im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge natürlich auch verlinkt. Gehen wir zeitlich jetzt zurück in das Jahr 2020, kurz vor Ausbruch von Covid-19, der Pandemie in Europa. Viele erinnern sich bestimmt noch, wie die ersten Nachrichten aus China über abgeriegelte Städte bei uns ankamen und das alles noch sehr, sehr weit weg schien. Es ist der 24. Januar 2020. Um die Mittagszeit, genauer gesagt um 12.48 Uhr, geht bei der Polizei in Aalen in Baden-Württemberg ein Notruf ein. Ein junger Mann ruft an. Er atmet schwer, schnauft. Der Wortlaut dieses Gesprächs liegt uns vor und wir haben es von Sprechern nachsprechen lassen und ein paar Kürzungen vorgenommen.
Polizeinotruf.
Hallo.
Hallo.
Ich möchte mich ergeben.
Sie wollen sich ergeben?
Ja.
Wer sind Sie denn?
Ich habe gerade...
Was haben Sie gerade gemacht?
Ich habe gerade blutrünstige Monster erschossen.
Sie haben blutrünstige Monster erschossen?
Ja.
Wie heißen Sie denn?
Adrian.
Und wo sind Sie?
In Rot am See, 74585, Bahnhofstraße.
Rot am See, 74585. Und was waren das für blutrünstige Monster?
Meine Familie.
Wie viele Personen waren das?
5 oder 6.
Und die liegen jetzt in der Wohnung drin?
Und draußen. Es ist kein Scherz.
Okay, und Sie stehen jetzt vor der angegebenen Adresse?
Im Haus. Ich bin im Haus, weil ich nur hier im Drinnenfang habe. Hat bestimmt jemand die Schüsse gehört.
Und Sie wollen die erschossen haben?
Hab ich. Jetzt gerade eben.
Okay. Und wie viele Personen haben Sie erschossen?
Weiß gar nicht. 5 oder 6.
Okay, Herr S. Sie bleiben jetzt bitte an dem Haus. Erzählen Sie mir kurz, wie das alles abgelaufen ist.
Was meinen Sie damit? Ich hab die halt erschossen.
Dann fragt der Beamte nach der Waffe und bittet Adrian, sich von der Pistole zu entfernen, auf die Straße zu gehen. Adrian sagt, da habe er keinen Empfang, also bleibt er im Haus. Im weiteren Gesprächsverlauf geht es um die erschossenen Menschen und wo sie liegen. Der Beamte fragt Adrian aber auch, was er beruflich macht. Der sagt, er sei alibimäßig Physikstudent an der Uni Köln. Einmal bricht die Verbindung ab und der Polizist ruft direkt zurück und gibt eine Anweisung.
Machen Sie das Fenster auf und stellen Sie sich bitte dahin, sodass man Sie gut sehen kann.
Okay.
Wohin zeigt denn das Fenster, wo Sie jetzt gerade hingehen?
Nach vorne, Auf die Straße, auf die Straße.
Nach vorne, auf die Straße. Da sehen Sie jetzt wahrscheinlich Fahrzeugverkehr, der
da
von...
Ja, da hat es wahrscheinlich gerade jemand gehört. Ist gerade ein Auto vorbeigefahren.
Genau.
Aber war kein Streifenwagen.
Okay, also stehen Sie jetzt da in dem Fenster drin?
Ja.
Okay, dann erzählen Sie mir einfach mal, was Sie jetzt gerade sehen.
Während der Polizeibeamte in der Notrufzentrale versucht, den Anrufer hinzuhalten, das Gespräch in die Länge zu ziehen, schicken Kollegen Einsatzkräfte an den Ort des angeblichen Geschehens. Es ist die Gemeinde Roth am See im Landkreis Schwäbisch Hall, also im Nordosten von Baden-Württemberg. Das Telefongespräch geht dann noch eine ganze Weile weiter. Der Polizist will zum Beispiel wissen, ob Adrian Medikamente nimmt. Das verneint er. Später gibt der Beamte Anweisungen, wie Adrian sich zu halten soll, wenn die Kollegen eintreffen. Dass er die Hände hochnehmen soll, auf keinen Fall in die Taschen zu greifen. Und vorher soll er noch durchs Fenster klettern und nach draußen gehen.
Sie knien sich mit den Knien auf den Boden und dann rufen Sie ganz laut, ich bin hier. Halten Sie noch die Hände nach außen, mit den Handflächen auch nach vorne und rufen Sie ganz laut, ich bin hier.
Ich bin hier.
Lauter, noch lauter.
Ich bin hier.
Sind Sie draußen aus dem Gebäude raus?
Ja.
Okay, und vor dem Gebäude?
Ja, hier ist niemand.
Okay, dann bleiben Sie jetzt bitte genau in der Position. Wichtig ist jetzt einfach nur, dass Sie die Hände hochhalten und keine hektischen Bewegungen machen. Einfach ganz ruhig die Hände nach oben halten.
Hier sind nur Passanten, Gaffer. Weißes Auto, schwarzes Auto. Ah, da kommt einer mit Blaulicht.
Jetzt bleiben Sie bitte genau dran und machen genau das, was ich sage. Legen Sie das Telefon vor sich hin, sodass Sie durch lautes Schreien noch mit mir sprechen können.
Ja.
Jetzt nehmen Sie die Hände hoch und rufen Sie ganz laut, ich bin hier.
Ich bin hier.
Fried, der Polizist, der den Notruf entgegennimmt, muss ja binnen Sekunden entscheiden, ob der Anrufer am anderen Ende es wirklich ernst meint. Wie schätzt du die Reaktion ein?
Also ich habe ja den Notruf auch im Original gehört und was das Interessante daran ist, hat mir der Chefermittler von damals erzählt, der Polizist, der den Notruf angenommen hat, der war ganz neu auf diesem Posten, also ein ganz unerfahrener. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann ich nur einen Hut ziehen, der hat das richtig gut gemacht, wobei man natürlich auch merkt, verständlicherweise, dass er am Anfang zweifelt, ob das, was Adrian ihm da erzählt, der unbekannte Anrufer ihm erzählt, ob das wirklich so ist, aber im Verlauf des Gespräches wird ihm klar, das stimmt alles und parallel kommt ja hinzu, dass andere Notrufe eingehen, während er mit Adrian telefoniert.
Um 13.09 Uhr, das heißt rund 20 Minuten nach dem Eingang des Anrufs, sind dann Beamte vor Ort. Wie verhält sich Adrian, derjenige, der den Notruf getätigt hat, dann?
Also man muss dazu sagen, dass die Beamten schon vorher vor Ort waren. Also in dem Moment, als auch andere Notrufe eingingen, hat die Leitzentrale verschiedene Polizeidienstwagen, die irgendwo in der Nähe in der Umgebung unterwegs waren, dorthin beordert. Und die haben sich dann alle um die Ecke auf einem Supermarktparkplatz getroffen, weil ja auch niemand wusste, was ist das wirklich für ein Täter? Hat er die Waffe vielleicht noch in der Hand? Schießt er auf jemanden, wenn wir da hinkommen? Also die haben sich dort erstmal viel, viel schneller versammelt gehabt und haben dann, nachdem Adrian aus dem Fenster rausgestiegen war und sich ergeben hat, zugegriffen, als die Situation relativ sicher für sie war. Das war nämlich so, dass Adrian praktisch vor dem Haus kniete, die Arme erhoben hat und immer gesagt hat, ich bin hier, immer lauter. Dann haben die Beamten im Moment gewartet und dann sind sie zu ihm hin und er hat sich widerstandslos festnehmen lassen.
Auf die Situation vor Ort kommen wir gleich zu sprechen, auch auf die Behauptung des Mannes, ein blutrünstiges Monster getötet zu haben. Zuerst aber zu dem Mann selbst. Wir haben den Namen jetzt schon genannt, Adrian. Wer ist das? Wie alt ist er? Lebt er tatsächlich da auch in diesem Ort?
Ja, also Adrian war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt, war ein total unauffälliger Typ. Er ist in Roth am See geboren, hat aber dort nur zweieinhalb Jahre gelebt, die ersten zweieinhalb Jahre seines Lebens. Dann ist er mit einem Teil der Familie weggezogen und ist dann aber später, nachdem er das Abitur abgelegt hatte und angefangen hat zu studieren, ist er wieder zurückgekommen, hat dann in dem Gasthaus gelebt. Das Gasthaus gehört seinem Vater. Und während seine Mutter und zwei Halbgeschwister, die sind 10 Jahre älter als er, dort wohnen geblieben sind, also im Schwarzwald in Lahr, wo sie auch die letzten Jahre schon gewohnt haben, wo auch Adrian davor gelebt hat, Nur das alles, diese ganzen Hintergründe, wissen die Beamten, die dorthin kommen, in diesem Moment natürlich noch nicht.
Die Familienkonstellation wird später noch eine wichtige Rolle spielen. Schauen wir zunächst jetzt aber auf die Lage vor Ort. Du hast gesagt, Adrian wird vor dem Gasthaus, ohne Gegenwehr zu leisten, festgenommen. Bewahrheiten sich seine Behauptungen, die er dann eben auch telefonisch schon rübergebracht hat? Was stellen die Einsatzkräfte denn fest vor Ort?
Also die Einsatzkräfte gehen erstmal vorsichtig vor, weil sie sehen zwar ihn, wie er dort kniet, aber ansonsten sehen sie ja gar nichts. Deswegen wird er erstmal gegenseitig gesichert und so weiter, fast wie man das aus den Filmen kennt. Dann gehen sie halt um das Gebäude herum. Hinter dem Gasthaus gibt es noch einen Hof und noch andere Gebäude. Und dann vor allem gehen sie in das Gasthaus rein, in die Gaststube, dann durch die Gaststube, in den Treppenflur und so weiter. Und dort sehen Sie dann, dass alles, was Adrian am Telefon versucht hat mitzuteilen, auch wirklich kein Scherz war, sondern man muss schon so sagen, blutige Wahrheit. Die sahen auf den ersten Blick, dass da ganz, ganz viele Schüsse gefallen sind an den Patronen, die überall lagen und so weiter und so fort. Und die fanden dann natürlich auch im Haus und hinter dem Haus mehrere Todesopfer und ganz in der Nähe gab es auch noch zwei Verletzte. Und wie gesagt, um sich aber erstmal einen Überblick zu verschaffen, weil das ein sehr unübersichtliches Gelände ist, vorn das Gasthaus, dahinter ein Hof, dann eine Scheune mit Dachboden und die Scheune wurde zum Teil auch als Garage genutzt. Und dann gibt's da einen versteckten Gang, der zu einer Kegelbahn führt und gleichzeitig auch noch einen Weg in den Garten. Also es war schon total unübersichtlich. Da mussten die sich erstmal orientieren und gucken, dass man da auch wirklich sicher ist. Nicht, dass da noch ein anderer Täter unterwegs ist.
Und damit wir uns diese Örtlichkeit, wie du sie beschrieben hast, noch besser vorstellen können, was ist das denn für ein Gasthaus? Gibt es da vielleicht auch Unterkünfte oder nur Gastronomie? Ist damals zu dem Zeitpunkt akut Betrieb?
Also das Gasthaus steht praktisch in Sichtweite des Bahnhofes von Roth am See. Da steht nur so halb dazwischen ein anderes Haus. Das ist ein helles Sandsteingebäude, steht auch unter Denkmalschutz. Also es ist auch so ein ganz besonderer Stil, wie das gebaut ist. Im Erdgeschoss ist die Gaststube, die eigentliche Gaststube. Im ersten Obergeschoss sind Gastzimmer, wobei die seit Jahren nicht mehr benutzt wurden. Also da wurden keine Zimmer mehr vermietet. Und noch ein Stockwerk drüber, das ist dann zweite Obergeschoss, das Geschoss unter dem Dach, war praktisch der familiäre Bereich. Da hat Adrian sein Zimmer. Auch sein Vater, gibt es auch so ein kleines Wohnzimmer, Toilette und so weiter und so fort. Und dieses, auch wenn es Gasthaus heißt, steht auch nach wie vor noch groß dran, Gasthaus zum Deutschen Kaiser, war es in Wirklichkeit zu dieser Zeit keine Gaststätte mehr, sondern eher, sag ich mal, eine Fußballkneipe, ein Treffpunkt für die Leute vom Fußballverein. Da wurde auch mittags nicht gekocht. Die Gaststätte öffnete prinzipiell erst 17 Uhr. Und es gab belegte Brötchen und halt Bier und solche Sachen, aber nicht richtig Gastronomie und so weiter und so fort. Und das war, muss man so im Nachhinein ja sagen, auch ein Glück. Zum Zeitpunkt, als das alles passierte, waren keine Gäste in der Gaststätte oder auch nur in der Nähe.
Und eine Anwohnerin beschreibt die Gaststätte, die es eben heute in dieser Art jetzt nicht mehr gibt, folgendermaßen.
Das war so eine der wichtigsten Gaststätten hier in Roth am See, der Deutsche Kaiser. Da hat sich früher alles getroffen, die Jungen wie die alten Fußballer. Alles. Hauptsächlich Fußballer waren das eigentlich so, was sich da getroffen haben.
Bleiben wir noch kurz bei dieser Frau, denn sie ist nicht irgendeine Anwohnerin, sondern sie ist Zeugin. Sie ist zur Tatzeit zwar nicht zu Hause, aber sie erhält einen Anruf von ihren beiden Töchtern. Und die beiden sind daheim, nicht weit vom Gasthaus entfernt. Und die eine ruft die Mutter aufgeregt auf der Arbeit an.
Dann war meine jüngere Tochter dran und hat gesagt, Mama, schnell komm, da stehen zwei Jungs vor der Tür, die sagen, am Bahnhof sei eine Schießerei. Dachte ich, aha, genau. Schießerei in Roth am See, am Bahnhof. Ja, doch, schnell, schnell, komm, komm. Also, ich mich ins Auto gesetzt, dachte ich, fahre ich mal einfach am Bahnhof vorbei und schaue, ob das auch stimmt, was die da erzählt. Müsste man ja was sehen oder Polizei schon da sein. Es war aber noch nichts, gar nichts. Ich sah nur auf der anderen Seite, da saß jemand auf der Treppe mit Blut. Das habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen und fahre weiter und sehe dann den Adrian am Fenster stehen mit der Pistole in der Hand. Und ich so, oh mein Gott, es ist also kein Witz.
Und dann kommt die Frau zu Hause bei ihren Töchtern an und die haben inzwischen diese beiden Jungs, 12 und 14 Jahre alt, ins Haus gelassen.
Und dann bin ich schnell nach Hause gefahren und dann sind die Jungs bei mir im Gang in der Ecke auf dem Boden gesessen und die Kinder haben die Tür aufgemacht, ganz schnell rein und alles runter. Und der kommt und der holt uns und der erschießt uns auch und so. Ich wusste erst gar nicht, was hier los ist. Was ist hier passiert? Was erzählen die? Und dann mussten wir alle Rollläden runterlassen. Also die Jungs haben echt Panik gehabt, richtig Panik. Und dann haben die Geschichte erzählt, dass der ihm die Knarre an den Kopf gehalten hätte. Er hätte die Mutter erschossen in der Küche. Und der Große hat das alles erzählt, er hat das alles gesehen. Die Oma sei tot, alle.
Die beiden Jungs sind also offenbar Überlebende des ganzen Tatgeschehens. In welchem Verhältnis stehen sie denn zu Adrian?
Also das sind die beiden Neffen von Adrian. Der eine 12, der andere 14. Zum Tatzeitpunkt sind die beiden Söhne seiner Halbschwester Caroline. Bei dem Jüngeren weiß man eigentlich bis heute nicht, wo er sich während des ganzen Tatgeschehens immer aufgehalten hat. Ich glaube, dass er die meiste Zeit außerhalb des Hauses war. Aber der Ältere, der 14-Jährige damals, der hat wirklich ein unvorstellbares Trauma erlebt, weil er war auf Toilette im Erdgeschoss, im Flur, als die ersten Schüsse fielen und ist dann aus der Toilette rausgekommen. Und da ja niemand im Normalfall jetzt an Schüsse denkt, hat er gedacht, dass irgendwie die Gasheizung geklopft oder gepoltert hat oder dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Und so in seiner ersten Angst geht er ins nach nebenan, in den Gastraum, in der Hoffnung, dass da die Erwachsenen sind, die ihn aufklären und die ihm auch irgendwie Schutz bieten. Aber da ist niemand. Er ist völlig allein. Und dann fällt ihm ein, weil es fallen weitere Schüsse, also er kann es immer noch nicht als Schüsse deuten, aber er kriegt Panik und will sofort raus. Und dann fällt ihm ein, dass im hinteren Teil des Hauses, da gibt es so einen kleinen Essraum, also für die Familien-Essraum. Da wusste er, dass ein Fenster, das führt nach hinten zum Hof. Und er ist dann dahin gelaufen und wollte durch dieses Fenster rausklettern, um sich auf den Hof zu retten. Macht das Fenster auf, will raus und stellt plötzlich fest, das Fenster ist versperrt mit so einem Fliegengitter. Und das war nicht einfach reingedrückt, sondern es war festgeschraubt. Er kam da nicht raus. Also er musste dann wieder umdrehen und dann ist er in seiner Panik zurückgerannt. Und mitten auf dem Weg, also praktisch als er an der Küche vorbeikommt vom Gastraum, steht plötzlich Adrian vor ihm, wie ein Geist mit der Pistole in der Hand. Also ist nicht ganz korrekt, was die Frau vorhin erzählt hat. Er hat ihm die Waffe nicht an den Kopf gehalten. Das hat der Junge in seiner Aufregung in der ersten Vernehmung hinterher gesagt, hat das dann aber einen Tag später in der zweiten Vernehmung, als er den schlimmsten Schock doch ein bisschen sortiert bekommen hat, zurückgenommen und hat gesagt, Adrian stand vor ihm mit der Pistole in der Hand. Er hat aber nicht auf ihn gezielt. Dann hat der Junge praktisch um sein Leben gefleht, hat so sinngemäß gesagt, tu mir nichts, bitte tu mir nichts. Dann hat Adrian, der hat ihn nur angestarrt und hat dann so gesagt, raus oder hau ab. Und dann hat der Junge seine Beine in die Hand genommen und ist durch den Flur rausgerannt.
Diese beiden Brüder und ihre Mutter, also Adrians Schwester, die wohnen ja gar nicht in Roth am See, sondern im Schwarzwald, 250 Straßenkilometer entfernt. Warum ist das eigentlich so? Wie sind diese familiären Zusammenhänge?
Also die familiären Verhältnisse waren da schon ein bisschen komplizierter. Also da muss man ein bisschen ausholen. Adrians Mutter ist in der DDR geboren, in Sachsen, also praktisch lebte dort in Schwebnitz, in so einem kleinen Dorf in der Nähe von Dresden und hat Ausbildung, also Schule, Abitur, Ausbildung und dann kam 1990 die Wende. Sie hat ihre Arbeitsstelle verloren und ist dann in den Westen gegangen und zufälligerweise in der Nähe von Roth am See gelandet, hat sich dann einen Job als Kellnerin in Roth am See gesucht und dadurch hat sie praktisch den Vater von Adrian kennengelernt. Die Mutter hatte in der DDR, war schon mal verheiratet gewesen, hat dort zwei Kinder auch bekommen mit ihrem ersten Mann. Und mit diesen beiden Kindern ist sie damals nach Roth am See gegangen, hat den neuen Mann, den Gastwirt, kennengelernt. Die beiden sind sehr schnell zusammengekommen. Ich glaube, Adrian ist dann 1993 geboren. 92 war schon die Hochzeit. Aber dann gab es Probleme, weniger zwischen dem Ehepaar, sondern zwischen der neuen Frau im Haus und dem Vater von ihrem Mann. Also der Großvater väterlicherseits von Adrian, der lebte damals noch. Der hatte vorher dieses Gasthaus geführt. Das war seit Generationen im Besitz der Familie. Und der hat immer böse auf die Frau aus dem Osten, die sich jetzt in das gemachte Nest setzt und sein armer Sohn, der jetzt auch noch ihre beiden Belger mit durchfüttern soll. Also da muss es sehr, sehr unschöne Szenen gegeben haben, sodass die Mutter von Adrian relativ schnell beschlossen hat, ich muss hier weg. Und hat sich dann eine Ausbildungsstelle als Hebamme gesucht. Das war immer ihr Wunsch, ihr Traum. Sie hätte den auch in der Nähe haben können, aber dann hätte sie dort wohnen bleiben müssen. Das wollte sie nicht. Also ist sie letztendlich mit Adrian, damals 2, 2,5 Jahre alt, und den beiden Halbgeschwistern nach La gezogen, hat die Ausbildung gemacht und hat da auch als Hebamme wirklich Karriere gemacht, war später auch so eine leitende Hebamme in einer großen Klinik. Die ersten Jahre waren okay. Adrian geht in La zur Schule, macht dort auch das Abitur, ich glaube mit 1,8, also ganz ordentlich. Trotzdem kommt es zwischen ihm und der Mutter schon in früher Jugendzeit immer zu Reibereien. Also die beiden kommen irgendwie nicht klar. Und das ist eigentlich so auch der Ausschlag, warum er dann, als er das Abitur abgelegt hat und zum Studium geht, beschließt, ich gehe nicht nach La zurück. Er sagt auch einem Freund von seinem Vater, ich werde nie wieder mit meiner Mutter sprechen und ich werde auf keinen Fall wieder zu ihr ziehen.
Auf dieses sehr schwierige Verhältnis gehen wir dann später noch sehr intensiv ein. Aber warum ist denn dieser Teil der Familie, der eigentlich im Schwarzwald lebt, an diesem Tag überhaupt in Rot am See?
Das kam daher, dass die Großmutter von Adrian mütterlicherseits, also die Mutter seiner Mutter in Sachsen, in dem kleinen Ort Schwebnitz, kurz nach Weihnachten gestorben ist, die Oma Adelheid sozusagen. Die hatte seit vielen Jahren Krebs und ist dann am 29. Dezember 2019 gestorben. An diesem Tag kam die Familie praktisch, die sich im Westteil des Landes verteilt hatte, kam dort zusammen, um gemeinsam nach Schwebnitz zu fahren, weil dort am nächsten Tag die Urnenbeisetzung der Großmutter stattfinden sollte. Und Adrian hat allerdings von vornherein gesagt, dass er nicht mitfahren wird, weil er ganz, ganz wichtige Studienveranstaltungen in Stuttgart hat, an der Uni in Stuttgart. Er hat damals gesagt, dass er dort studiert. Und so hat das auch seinem Vater noch am Abend vorher gesagt, also ich kann nicht mitkommen, ich muss um 6 aus dem Haus, muss nach Stuttgart fahren.
Für viele unserer Hörerinnen und Hörer stellt sich nun vermutlich schon eine sehr zentrale Frage. Handelt es sich hier um eine wirklich spontane Tat, die irgendwie aus dem Affekt heraus, dann ausgelöst durch einen Streit oder irgend Ähnliches entstanden ist? Oder ist dieser Anschlag auf seine Familie von Adrian in irgendeiner Art und Weise geplant gewesen?
Also es ist eigentlich beides. Es ist eine lange geplante Tat, die dann aber ganz spontan ausgeführt wurde.
Es scheint, als habe Adrian eben dieses Zusammentreffen der Familienmitglieder und damit diesen Zeitpunkt bewusst ausgenutzt, also wie du es gesagt hast, wahrscheinlich spontan sich entschieden dafür. Denn aufgrund dieser großen Distanz zwischen diesen Wohnorten, 250 Kilometer, kam es ja sicherlich nur selten vor, dass alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Und auf diesen bewusst gewählten Zeitpunkt deuten auch die Aussagen von Adrians Neffen hin, die sich eben in das Haus der Nachbarn geflüchtet haben. Da hören wir nochmal die Nachbarin.
So hat es der Junge auch erzählt. Also das war wirklich, wie wenn der da drauf gewartet hätte, dass die nur alle kommen. Das war, der Junge hat es so beschrieben, für ihn war das, wie wenn das geplant gewesen wäre. Er hat gewusst, dass an dem Tag alle da sind, dass alle kommen. Die, wo er anscheinend hasst.
Hasst. Das ist auch ein Stichwort, auf das wir noch intensiv zu sprechen kommen werden. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Gasthaus, wo Adrian, wie gehört, auch festgenommen wurde nach seinem Anruf beim Polizeinotruf. Was sagt denn Adrian nach seiner Festnahme?
Also erstmal sagt er gar nichts. Also er wird dann sofort in einen Streifenwagen verfrachtet und man fährt mit ihm nach Schwäbisch Hall zur nächsten größeren Polizeistation praktisch. Dort wird dann auch relativ schnell ein Anwalt informiert. Also da gibt's ja dann immer Listen, wer ist gerade dran im Umfeld. Genauso hat das da auch stattgefunden und es wurde ein Anwalt in Schwäbisch Hall angerufen. Der war auch bereit und verfügbar. Der kommt dann relativ schnell zu dieser Polizeistation. Und Adrian hat bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht richtig irgendwie was gesagt und trifft sich dann mit dem Anwalt das erste Mal. Und der Anwalt kommt dann zu den Polizisten, zu den Ermittlern und sagt, also mein Mandant will nur sprechen, wenn er erfährt, wen er eigentlich alles erschossen hat. Denn das war ihm offenbar nicht klar. Also das ist das, was ihn auch ganz, so wurde es beschrieben, ganz kirre gemacht hat in der Zeit des Wartens, bevor er mit den Beamten dann gesprochen hat.
Und ihr hattet auch Gelegenheit für euren Film eben mit diesem Anwalt zu sprechen, mit Andreas Kugel. Und er hat sich noch sehr gut an die erste Begegnung mit Adrian erinnert.
Es saß ein junger Mann vor mir, der nach meiner Einschätzung hyperventiliert hat. Der hat eine Unmenge an Papiertüchern verbraucht, hat auffallend viel getrunken, hat immer stoßartig geatmet und hat eigentlich wenig gesprochen. Er war von Anfang an kooperativ. Er hat von Anfang an signalisiert, dass er eine Aussage machen will. Man kann fast sagen, sich erleichtern will und alles mal von der Seele zu reden. Aber er wollte zuerst wissen, wer tot ist.
Zwei Menschen, auf die Adrian geschossen hat, haben den Angriff mit schweren Verletzungen überlebt. Wie ist denn ihr Zustand und um wen handelt es sich da?
Ja, also es handelt sich um die Großeltern der beiden Neffen von Adrian, also der beiden Jungen. Die hatten sich entschlossen, mitzufahren zu der Beisetzung. Also ich weiß von dem Großvater in Schwebnitz, dass die auch vorher schon familiären Kontakt hatten. Also das war schon auch ein Grund. Aber vor allem sind die mitgefahren, weil sie die beiden Jungen, die kleinen Jungen, also was heißt kleinen, 12 und 14, bei diesem schweren Gang, bei dieser schweren Fahrt unterstützen wollten, weil sie an ihrer Seite sein wollten. Und deswegen hatten sie sich auch bereit erklärt, praktisch den Vater von Adrian, weil sie im Auto noch einen Platz frei hatten, dann mit aufzunehmen. Ich glaube, es war zuerst die Großmutter, genau, die war nämlich auch mit dem zur gleichen Zeit wie der ältere Junge auf Toilette. Die hört auch einen Schuss, will ins Treppenhaus gehen und in dem Moment, als sie die Tür öffnet, trifft sie durch die Tür einen Schuss in die Schulter. Also bei ihr ist es ein glatter Durchschuss, zum Glück. Sie rennt dann nach draußen auf kürzestem Weg über die Straße gegenüber, wo man sie dann später auch aufgenommen und also erst gesehen und aufgenommen hat, ist so ein Planungsbüro. Da kamen dann auch gleich Angestellte, die ihr geholfen haben. Und wenig später, also während des weiteren Tatverlaufs, kommt ihr Mann, der auf dem Hof hinter dem Haus war, kommt nach drinnen und wird auch, ich glaube, von zwei Geschossen getroffen, rennt hinten wieder raus, hinter dem Haus vorbei und zufälligerweise auch in die gleiche Richtung wie seine Frau. Und die treffen sich dann irgendwann vor dem Planungsbüro.
Und welches Bild ergibt sich denn nun den Beamtinnen und Beamten vor Ort, nachdem sie das Gebäude und drumherum inspiziert haben?
Also ich hatte die Gelegenheit, dieses Protokoll der Begehung zu studieren, zu lesen. Also der erste Beamte, der reingegangen ist, hatte eine Bodycam und die haben alles genau aufgenommen, jeden Schritt und so weiter, wie sie abgelaufen sind. Von daher weiß man eigentlich ganz genau, wie es da drin in dem Moment aussah. Also die sind auf 6 Tote gestoßen. Im Treppenflur des Hauses oben war eine Leiche, in der Küche für die Gaststube war die nächste Leiche. Hinten auf dem Hof, direkt neben dem Hintereingang vor einer Bank, lagen 2 Leichen. Und dann auf dem Weg nach hinten zu dieser Kegelbahn lagen nochmal 2 Leichen mit etwas Entfernung. Die Leiche im Treppenflur, das war der Vater von Adrian. In der Küche, das war die Mutter. Die beiden auf dem Hof, das waren seine beiden Halbgeschwister. Der Bruder kam angeschossen nach draußen. Die Halbschwester, die Caroline, wollte ihm helfen. Und kurz danach kam wohl Adrian und hat beide dann erschossen. Und die anderen beiden Personen im Durchgang zur Kegelbahn, das war der Onkel von Adrian und die Tante, ein paar Meter entfernt, weil die kam gerade aus dem Garten und wollte gucken, was mit ihrem Mann ist und hat ihn dann gesehen, dass er da schon auf dem Boden lag und wurde dann kurz darauf selbst erschossen. Dazu muss man sagen, dass Onkel und Tante, die eigentlich die engsten Bezugspersonen Rot am See für den Täter, für Adrian gewesen sind, die haben alles für ihn gemacht. Die haben ihm Geld für die Fahrschule gegeben, haben ihn von A nach B gefahren vorher. Also waren eigentlich richtige Ersatzeltern für ihn. Dann haben die Beamten letztendlich auch noch die Tatwaffe gefunden. So wie der Polizist von der Notrufzentrale ihm gesagt hatte, hatte Adrian tatsächlich brav die Waffe auf dem Tisch im Esszimmer liegen lassen. Dort lag sie auch auf der Tageszeitung des Tages, die regionale Tageszeitung. Das ist eine Walther Q5 Match Champion. Das Besondere an dieser Waffe ist auch, dass die einen blauen Abzug hat. Also das gibt's ganz, ganz selten. Was die Beamten auch finden, ein leeres Magazin am Fuß der Treppe im Treppenflur, ein leeres Magazin neben dem Kopf des Onkels im Durchgang zur Kegelbahn und ein drittes Magazin, das ist in der Waffe. Also da konnte man relativ schnell sehen, die beiden ersten Magazine hat er leer geschossen, 30 Schüsse waren weg. Der 31. Schuss, den wollte Adrian eigentlich sich selbst verpassen. Also das hat er später auch erzählt, dass er ein paar Minuten an dem Tisch gesessen hat, sich die Waffe auch mal am Kopf gehalten hat, aber dann erstens nicht den Mut hatte und zweitens das Gefühl hatte, den Menschen noch mitteilen zu müssen, dass das, was er gemacht hat, richtig war und warum er es gemacht hat.
Und die Beamtinnen und Beamten gehen dann auch in Adrians Zimmer. Wie sieht das aus? Gibt es da irgendwas Auffälliges?
Ich würde sagen, das ganze Zimmer war auffällig. Also es ist unterm Dachgeschoss mit zwei Schrägen, ein Fenster und ausgestattet war es mit einem Bett, mit einem Schreibtisch, mit einem fast wie ein Büroschrank. Alles sah eigentlich aus wie Büromöbel, so helles Holz. Also Holzimitat, kein echtes Holz. Komplett unaufgeräumt, das Bett zerwühlt. Auf dem Schreibtisch stapelte sich alles. Auf dem Boden standen sich Kisten, Kartons, die Waffenkiste, wo die Waffe drin gewesen ist und auch die Patronenkisten und so weiter und so fort. Und was wirklich sehr, sehr auffällig war, an einer Wand unter einer der Schrägen standen dann vier so Pappkartons mit Haarmilch. Man hat ja dann später erfahren, dass er so die letzten Monate, fast Jahre, sich fast ausschließlich von Haarmilch ernährt hat. Also ab und zu auch noch Wasser aus Plastikflaschen. Aber ansonsten hat er kaum noch etwas anderes zu sich genommen. Immer, weil er Angst hatte, jemand könnte ihn vergiften. Interessant ist auch, was die Beamten dann in dem Schrank gefunden haben. Wie gesagt, das sah aus wie ein, oder sieht aus wie ein Büroschrank. Der war vollgestopft mit Gaskartuschen. Da standen verschiedene Flaschen mit Chemikalien, die man legal erwerben kann und die man braucht, um K.O.-Tropfen herzustellen. Und in einem Karton waren dann verschiedene Arten von Klebebändern, also womit man fesseln kann, so Gaffertape und solche Geschichten. Und ein Beil fand sich da auch.
Und in seinem Zimmer findet die Polizei auch eine Art Abschiedsbrief. Wie sieht der aus und was steht denn eigentlich da drin?
Auf dem Schreibtisch vom Adrian finden die Beamten so einen College-Block, so A4-College-Block. Und der sieht von außen erstmal völlig unscheinbar aus. Dann fangen sie an zu blättern und da sind dann so Aufzeichnungen von einer Waffenkundeprüfung oder chemische Formeln, chemische Berechnungen. Und dann weiter hinten kommen dann plötzlich drei Seiten, die aussehen wie ein Brief, die er später dann auch, die Adrian später auch als Abschiedsbrief bezeichnet. Aber sie sind eigentlich nicht so verfasst, weil das ist keine Anrede, das ist auch keine Grußformel am Ende. Und was da geschrieben steht, klingt auf dem ersten Blick völlig wirr. Ist es aber nicht, wenn man die Geschichte besser kennt. Da steht zum Beispiel, man kann das Böse nur aufhalten, indem man es tötet. Und seine Diener mit ihm.
Und Fred, dieser Brief liegt euch auch für eure Recherchen zu diesem Fall vor, sodass wir jetzt intensiver darauf eingehen können. In dem Brief schreibt Adrian unter anderem auch, und ich zitiere, ursprünglich wollte ich Rache nehmen und es foltern, wie es mich gefoltert hat. Doch das ist vollkommen unmöglich. Selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, es über 20 Jahre zu foltern, wäre es nicht dasselbe, da ich ein unschuldiges Kind war. Mit S meint er wohl seine Mutter. Die hat ihn angeblich gefoltert. Erklärte das genauer, eventuell dann später auch in den Vernehmungen?
Ja, also mit S meint er tatsächlich seine Mutter. Also in diesem ganzen Brief, wie gesagt, das sind drei Seiten, handgeschrieben, taucht nie das Wort Mutter, Mama oder sowas auf, sondern immer nur S, das Monster, das Monstrum. Anders bezeichnet er sie nicht. Also das hat er wirklich von der ersten bis zur letzten Zeile durchgehalten und er erklärt darin auch, also der Brief beginnt mit dem Satz, ich wusste, dass ich es töten würde. So, und dann erzählt er die Geschichte, dass er irgendwann einmal erfahren hat, dass seine Mutter versucht hat, ihn mit Ethinyl-Estradiol, also das ist ein synthetisches Hormon, das zur Empfängnisverhütung in Antibabypillen verwendet wird. Damit soll die Mutter ihn halt versucht haben zu vergiften. Also sie hat die Antibabypille wohl noch genommen, als sie schon mit ihm schwanger war, hat er irgendwann erfahren. Und angeblich hat sie ihm das später, als er dann auf der Welt war, auch immer wieder ins Essen gemischt. Also so mit dem Mörser klein gemacht und dann ins Essen gemischt, behauptet er. Und er schreibt darüber, dass die Mutter eigentlich lieber ein Mädchen haben wollte und dass sie überhaupt alles, was einen Penis hat, hasst. Also die wildesten Theorien und irgendwie so, die sich offenbar in seinem Kopf festgesetzt hatten. Und er führt das alles letztendlich darauf zurück, auf ein Erlebnis 2012, das war das Jahr, als er das Abitur gemacht hat, da kam er ins Krankenhaus, hatte er den Notruf gewählt, hat noch ein paar Sätze gestammelt, dann konnte er sich gar nicht mehr äußern. Dann haben sie über die Nummer Rückverfolgung die Adresse herausgefunden, sofort einen Notarzt dorthin geschickt. Er kam dann mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus, aber unterm Strich, ich kürze es ab, hat man nichts bei ihm gefunden, außer dass er möglicherweise eine etwas stärker ausgeprägte Migräne mit heftigen Kopfschmerzen gehabt haben muss. Und auch die Geschichte mit dem Ethinyl-Estradiol. Also Adrian behauptete später, auch im Prozess, das war sein Hauptargument, dass er während dieses Krankenhausaufenthaltes erfahren hätte von einem Arzt, dass sie bei der Blutuntersuchung dieses Hormon in seinem Blut festgestellt haben. Aber dafür findet sich kein Beweis. Ich habe selbst mit Ärzten gesprochen und auch die Ärzte, die später im Gerichtsprozess aufgetaucht sind, ausgesagt haben, die haben dann gesagt, das wird bei Männern gar nicht untersucht. Also es sei denn, es gäbe einen konkreten Anlass, danach zu forschen. Aber das sei völlig unüblich. Und ich habe auch die Krankenunterlagen komplett eingesehen, 48 Seiten. Kein Wort steht dazu. Und Adrian behauptete immer bis zuletzt, dass ein Arzt ihn darüber informiert hätte, im Vertrauen. Und dann wurde er gefragt, ja, warum steht das nicht in der Akte? Dann hat er gesagt, ja, deine Mutter hat dafür gesorgt, dass das aus der Akte verschwindet, weil sie ist mit einer Ärztin befreundet, die auf der Station arbeitete und so weiter. Also es waren immer so ganz wirre, verrückte Geschichten.
Gehen wir jetzt mal weiter auf die nächsten Stunden ein in Rot am See. Da entsteht ein sehr großes Medienaufgebot. Auch internationale Sender und Zeitungen berichten in den folgenden Stunden und Tagen. Und alle suchen Antworten auf die Fragen. Was ist genau passiert? Wer ist der Täter? Wie konnte es so weit kommen? Und warum hat keiner etwas bemerkt? Am Anfang herrscht auch ein ziemliches Rätselraten. In der Tagesschau um 16 Uhr berichtet SWR-Reporter Jens Niesing.
Es ist gespenstisch ruhig sozusagen hier am Tatort. Man erfährt gar nichts. Es ist jede Menge Polizei vor Ort, aber die Beamten sagen nicht, wie viel hier im Einsatz sind. Es war momentan in dem Gebäude hinter mir die Spurensicherung in ihren weißen Overalls. Bestätigt wird, das handelt sich um eine Beziehungstat. Nicht bestätigt wird im Moment offiziell, die zahlt er 6 Toten. Und ansonsten ist sehr wenig bekannt. Ich habe mit einigen Anwohnern jetzt auch gesprochen. Auch sie kennen denjenigen nicht, der hier wohnt.
In den folgenden Stunden, insbesondere nach einer Pressekonferenz der Polizei, werden die Berichte dann konkreter. Freunde der Familie erfahren eben auf diese Weise Stück für Stück, was geschehen ist. Und darunter auch eine sehr gute Freundin von Adrians Halbschwester. Sie heißt Saskia Hug, lebt im Schwarzwald und erinnert sich noch gut.
Wir haben dann nach wie vor immer wieder versucht, sie anzurufen, sie zu kontaktieren, aber haben sie halt nicht erreicht. Und dann kamen immer mehr Nachrichten und mehr Informationen. Und irgendwann haben wir dann schon gedacht, da läuft ganz gehörig was schief. Das sieht nicht gut aus. Und ich habe dann auch später noch eben den Vater ihrer Kinder erreicht. Der hat es dann noch bestätigt. Und eben, sie hatte ja bis dato nicht angerufen. Somit war dann irgendwann halt am Abend die Klarheit da, dass es halt so passiert ist, ja.
Mit der Vater der Kinder ist der Vater von Adrians Neffen gemeint, der 12- und der 14-Jährige, die zu den Nachbarn geflüchtet sind. Wie geht es denn jetzt für diese beiden Jungs weiter? Sie sind neben den verletzten Großeltern der Neffen ja die einzigen Überlebenden.
Ja, also wir haben ja sowohl mit der Frau, die ja auch schon zu Wort kam, lange gesprochen und auch mit dem Pfarrer in Rot am See. Und der war eigentlich derjenige, der dann sozusagen als Fachkraft, als Seelsorger, als erster zu den Kindern hinzugestoßen ist. Wobei man auch sagen muss, dass der Ältere der beiden Jungs relativ schnell über sein Handy den Vater in La angerufen hat und ihm auch geschildert hat, also wir sind alle erschossen worden und du musst uns abholen und solche Sachen so. Aber eigentlich sozusagen die erste Hilfe lieferte der Pfarrer und der ging dann dort in das Haus und weil er auch praktisch Mitglied im Kriseninterventionsteam heute noch ist, wie das in solchen Orten ja üblich ist. Er ist auch der Bürgermeister mit dabei und so. Der hat uns auch eigentlich sehr, sehr anschaulich beschrieben, weil man sich natürlich, jeder würde sich fragen, was machst du an seiner Stelle, wenn du mit zwei Kindern, die so traumatisiert sind, so kurz danach zusammentriffst. Und er hat dann beschrieben, wie er das gemacht hat. Also er hat den Kindern erstmal vorgeschlagen, dass sie vielleicht ein bisschen spazieren gehen. Also dazu muss man wissen, dass das Haus, in das sie geflüchtet waren, am Rand des Ortes sind und da gibt's praktisch nur einen Weg hin und danach gibt's nur noch einen Feldweg. Also man konnte da praktisch aus dem Haus raus und dann weit übers Feld laufen. Niemand war da und das kennt man ja auch von sich selber, wenn man so emotionalen Stress hat, dass man das gut abbauen kann, wenn man sich einfach bewegt, einfach läuft oder so. Und das hat er auch mit den Kindern gemacht und das hat er auch gut erklärt. Ihm war wichtig, die Kinder eben nicht nach dem zu fragen, was sie gerade erlebt haben und praktisch den Finger in die Wunde zu legen, sondern er hat versucht, sie praktisch in ihr Leben, in das normale Leben zurückzuführen, aus dem sie eine halbe Stunde vorher gekommen waren oder eine Stunde vorher gekommen waren. Also er hat mit denen drüber gesprochen, wie es in der Schule ist, was man so in der Freizeit macht, was sie für Hobbys haben und so weiter und so fort. Einfach um sie so ein bisschen rauszuholen aus diesem albtraumhaften Trauma, muss man ja so sagen.
Ähnlich wie die Freundin von Adrians Halbschwester im Schwarzwald erfährt auch Adrians Opa im sächsischen Schwebnitz zunächst über die Medien von der Tat. Wir erinnern uns, die Beerdigung seiner verstorbenen Frau steht ja eigentlich an. Und das war ja der Anlass, warum sich die Familie überhaupt getroffen hat. Und jetzt kann Wolfgang Gröber kaum fassen, was er da aus Rot am See hört.
Ich meine, wir haben ja ganz andere Gedanken eigentlich gehabt. Ne? Trauer und so. Meiner Frau und dann diese Sache dazwischen hier, also das hat uns fast die Füße unter den Boden weggerissen.
Wie genau bekommt denn Wolfgang Gröber jetzt von diesen Geschehnissen mit?
Also der Wolfgang Gröber wohnt normalerweise allein, seitdem die Frau gestorben war, hat aber noch einen Sohn, der in der Nähe von Hannover lebt und der war schon angereist für die Beerdigung. Mit seinem Freund. Die drei Männer waren praktisch in dem Haus des Großvaters. Und dort läuft eigentlich, so haben sie mir das dann mal beschrieben, läuft im Wohnzimmer tagsüber meistens ein bisschen der Fernseher. Wahrscheinlich damit der Großvater sich auch nicht so alleine fühlt, wenn er allein ist. Und meistens haben sie dann Nachrichtensender eingeschaltet. In dem Fall war es NTV. Und irgendwie um die Mittagszeit, also es muss kurz nachdem es in Rot am See passiert ist, fällt ihnen plötzlich ein Spruchband oder ein Textband auf dem Bildschirm auf. Genau konnten sie sich nicht erinnern, aber so sinngemäß Familientragödie, Schüsse in Rot am See. Also die haben da auch nicht ständig drauf geguckt. Das war eher so, da hat sich was bewegt und dann lesen wir das mal. Und der Großvater schilderte dann, also er hat sich eigentlich nichts dabei gedacht. Klar sagte ihm Rot am See was, der ist ein Teil der Familie, die dort lebt. Aber interessanterweise hat mir dann der Sohn, der Steffen, hat mir dann gesagt, also ganz ehrlich, ich hatte gleich so ein komisches Gefühl. Also das wird dann nicht im deutschen Kaiser sein. Und dann hat es noch mal ein paar Stunden gedauert, dann klingelte es an der Haustür und dann standen Polizisten vor der Tür und teilten den dann mit, dem Großvater und seinem Sohn dann mit, was da in Rot am See passiert ist. Und wir wollten dann auch gleich ein paar Auskünfte haben zu Adrian, was das für jemand war und so weiter.
Und mit Wolfgang Gröber habt ihr auch über seinen Enkel Adrian gesprochen. Wie beschreibt er ihn denn, vor allem die Kindheit?
Also wenn man mit Wolfgang Gröber darüber spricht, über Adrian spricht, dann spürt man, dass er Adrian mal geliebt hat, sehr mochte. Also wirklich an diese Enkelliebe auch da war. Er beschreibt ihn als intelligentes Kind, der schon sehr früh sprechen konnte. Das ist ja auch so. Der hat da immer gute schulische Leistungen, hat ein tolles Abitur oder ein gutes Abitur hingelegt. Der war wirklich intelligent. ist intelligent. Aber er beschreibt dann halt auch, wie sich das dann doch geändert hat. Also während früher, als Adrian noch jünger war, er auch öfter zu Besuch gekommen ist in Schwebnitz, auch mal in den Sommerferien ein bisschen länger dort blieb oder überhaupt in den Ferien länger dort blieb und so weiter, wurde das immer weniger, je älter er wurde. Und selbst der Großvater in der Entfernung hat schon mitbekommen, auch durch die Erzählungen seiner Tochter, also Adrians Mutter, dass da irgendwie eine Wandlung stattgefunden hat, dass er sich immer weiter zurückzog und dass er, sage ich mal, seltsames Verhalten an den Tag legt, schwierige Pubertät hatte und so weiter. Also in der Pubertätsphase war es auch mal so, dass die Mutter von Adrian gedacht hat, die Vermutung geäußert hat, dass er ADHS haben könnte. Und dann hat man ihn auch daraufhin untersucht, aber das Ergebnis war negativ. Also er hat kein ADHS, hatte kein ADHS. Am Ende war es so, dass der Großvater auch schon, dass man gespürt hat, dass er traurig war, dass der Kontakt zu seinem Enkelkind, dass er wirklich lieb hatte, dann auch zunehmend abgebrochen ist und zum Schluss eigentlich gar nicht mehr stattgefunden hat. Also auch selbst die Absage für die Urnenbeisetzung, dass der Adrian eben nicht kommt, ist dann auch über den Vater und über die Mutter vermittelt worden, hat Adrian nicht selbst angerufen und sich entschuldigt oder so. Also da gab es dann auch nur noch sehr, sehr wenig Kontakt.
Er hat mit niemandem reden wollen, ja. Es war mehr als unangenehm. Man macht sich ja dann auch die Gedanken darüber, was hat man selber vielleicht falsch gemacht, um den Zugang nicht mehr zu ihm zu finden. Aber es hat ihn ja nicht allein betroffen. Es hat ja selbst den Vater, die Tante, den Onkel betroffen. Und auch sie waren nicht in der Lage, das endgültig irgendwie zu beenden, dass er eben sich da so zurückzieht in seine eigenen Gedanken und sein Zimmer und dass er mehr oder weniger sogar so gesichert hat, dass da keiner mehr Zutritt hatte.
Das kann man wirklich nur bestätigen. Es ist eigentlich für Außenstehende kaum vorstellbar, was da stattgefunden hat. Also nur ein Beispiel, obwohl Vater und Sohn, Vater und Adrian unter einem Dach lebten, also wirklich nur ein paar Schritte voneinander entfernt, die Schlafzimmer 5 Meter auseinander lagen, so haben die nicht so gut wie gar nicht miteinander gesprochen. Und wenn sie kommuniziert haben, dann ging das übers Handy. Dann haben die WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Zuletzt noch, kurz vor der Tat, wollte der Vater, dass Adrian ihm eine Zugverbindung rauszog, damit er nach Schwebnitz fahren kann, als noch nicht klar war, dass er abgeholt werden sollte und solche Sachen. Das ging alles nur übers Handy, obwohl praktisch nur eine Wand zwischen denen war. Also das ist halt auch das Unverständliche an dieser ganzen Geschichte, dass das über Jahre hinweg so lief, dass er sich über Jahre hinweg immer mehr abschotten konnte. Also sein Zimmer ist ja dann eigentlich kein Zimmer mehr gewesen, sondern eine Festung. Er hat eine Überwachungskamera installiert. Er hat nachts immer einen schweren Balken mit Bewegungsmelder hinter die Tür gelegt. Er hat, wenn er nur über den Flur vor dem Zimmer auf Toilette gegangen ist, hat er das Zimmer verriegelt und abgeschlossen Schlüssel mitgenommen. Immer weil er diese Angst hat, es könnte jemand in sein Zimmer kommen und irgendwo Gift reintun, die Milch vergiften oder keine Ahnung. Ich glaube, so anderthalb Jahre, ein Jahr vor der Tat hat er dann auch angefangen, das Festnetztelefon des Vaters anzuzapfen. Also er hat es komplett angezapft, hat jedes Telefonat mitgeschnitten. Es wurde dann immer automatisch auf seinem Computer gespeichert und so weiter und so fort. Und der konnte dann halt auch in dieser Blase, in seinem kleinen Reich da offenbar in Ruhe die wahnsinnigsten Pläne schmieden und durchspielen und mache ich das so oder ändere ich es wieder oder es ist schon echt verrückt. Also er hatte ja zum Anfang auch die Idee, der Mutter und der Schwester K.O.-Tropfen irgendwie unterzujubeln, damit sie wehrlos sind und er sie quälen kann, also irgendwo einsperren kann und quälen kann und so weiter. Das hat er ja dann auch wieder verworfen.
Und als Grund für seine tödlichen Schüsse führt Adrian ja an, seine Mutter habe ihn eben mit weiblichen Hormonen vergiften wollen und seine Halbschwester habe sie dabei unterstützt. Dafür habe er sich gerecht, meint er. Wie kommt er denn darauf? Wir haben darüber gesprochen, dass angeblich ein Arzt ihm das irgendwie mal gesagt habe. Aber hat er denn auch Beweise für diese Vergiftung?
Ja, also dieser Krankenhausaufenthalt ist wirklich der Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte. Also woher es gekommen ist, diese Behauptung, dass der Arzt ihm das erzählt hätte, das konnte nie geklärt werden. Er behauptet es einfach so. Aber es ist dann Folgendes passiert. In dem Moment, wo er sich diese Wahnidee in den Kopf gepflanzt hat oder in seinen Kopf gehüpft ist, so beschreibt er es dann auch selbst, war für ihn alles andere klar. Nämlich, er ist mit einer Fehlbildung am Penis geboren. Fehlbildung, das nennt sich Hypospadie. Das ist, wenn die Harnröhre praktisch zu kurz ist, nicht dort in der Eichel endet, wo es normal ist. Das wird dann meistens im ersten Lebensjahr korrigiert. Aber er hatte dieses Problem und das hat ihn sicherlich als Persönlichkeit auch nicht gestärkt. Dazu, ich habe ewig lange auch im Internet geforscht, um herauszufinden, ob es einen Grund für diese Fehlbildung gibt. Weil für ihn war es die Erklärung, aha, meine Mutter wollte mich mit Hormonen vergiften und ich hatte tatsächlich sowas, das durch Hormone verursacht wurde. Aber Tatsache ist, ich habe, glaube ich, zwei wissenschaftliche Arbeiten gefunden, in denen versucht wurde, dem nachzugehen und das Ergebnis war, es gibt bis heute keine Erklärung, was wirklich die Ursache ist. Also man geht entweder von einer genetischen Veranlagung, also Vererbung aus, oder dass es möglicherweise hormonelle Einflüsse in den ersten Schwangerschaftswochen verursachen können. Aber es gibt keinen Beweis. Also die haben wirklich alle Fälle, und das ist gar nicht so selten, diese Fehlbildung, alle Fälle, die man kriegen konnte, die aufgelistet waren und so weiter, haben sie alle untersucht für diese Arbeiten und es gab kein wirkliches Ergebnis, ne? Und das Zweite war, dass er wohl seit vielen, vielen Jahren, ich glaube 10 Jahre oder sogar noch länger, immer so undefinierte Hodenschmerzen hatte. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es waren extra Hodenschmerzen. Er wurde auch kurz vor der Tat noch am Hoden operiert. Da wurde ihm so ein kleines Gewächs, also nicht was Krebsartiges, sondern etwas, was während der Fötusentwicklung sich rückbildet und bei manchen verschwindet das und bei anderen bleibt das halt. Das hat man ihm wegoperiert. Aber all diese Sachen, diese Schmerzen, dieses, was auch dazu geführt hat, dass er wenig Kontakt zu Mädchen hatte, eigentlich so gut wie gar keinen. Er hatte wohl mal ganz kurz eine Freundin, hatte aber nie Sex und solche Sachen. Und all das führte er darauf zurück, in dem Moment, weil meine Mutter mir dieses Zeug eingeflößt hat. Deswegen habe ich das alles bekommen.
Und der beschreibt das ja dann auch in seinem Brief als eine über 20 Jahre währende Folter. Also dass dieser ganze Zustand seines Lebens eigentlich eine von der Mutter verursachte Folter wäre. Was ist denn dran an diesen extremen Vorwürfen gegen seine Mutter? Vergiftung und Folter. Du hattest viele Dinge schon angesprochen. Diese Fehlbildung, dann eben dieser Klinikaufenthalt, vielleicht ausgelöst durch eine Migräne. Was lässt sich da noch finden? Gibt es da irgendwelche Ansätze, die in irgendeiner Art und Weise erklären könnten, wie es denn eben zu dieser Vorstellung bei Adrian gekommen ist?
Nee, die gibt's eigentlich nicht wirklich. Also das ist genau der Punkt. Man hat auch bei den Ermittlungen und auch nachher im Gerichtsprozess alle verfügbaren Zeugen aufgetan und auch gehört. Also die ganzen Ärzte, die ihn damals in der Klinik behandelt haben, sein Hausarzt, dann war noch mal bei einem Spezialisten und der die Operation am Hoden durchgeführt hat und so weiter. Man hat alle wirklich ausführlich befragt, zu Wort kommen lassen und so weiter. Und es findet sich nirgends eine Verbindung zwischen der Wahnvorstellung und dem, was jetzt bei ihm körperlich vielleicht nicht so 100% in Ordnung war. Wie gesagt, diese Fehlbildung des Penis, das kommt gar nicht so selten vor in Deutschland und es wird in der Regel im ersten Lebensjahr operiert und mit Abstand die meisten haben dann auch keine Probleme mehr. Definitiv hat sich kein Beweis gefunden und das große Rätsel bleibt, woher kam diese Ursprungswahnidee, dass man dieses Hormon in seinem Blut gefunden haben sollte.
Und wir können es ja so sagen, sein ganzes Leben kreist eigentlich nur noch darum, wie er sich eben für diese aus seiner Sicht geschehene Folter über sein gesamtes Leben an seiner Mutter rächen kann. Und welche Ideen hatte er denn dafür? Du hattest vorhin auch diese K.O.-Tropfen in seinem Schrank oder diese Chemikalien für die K.O.-Tropfen schon angesprochen. Was hatte er vor?
Er hatte im Grunde zwei Pläne. Also der erste Plan, den nannte er selbst auch Plan A, den hat er auch in dem Brief, von dem wir vorhin sprachen, ausgeführt. Die erste Idee war, K.O.-Tropfen selbst herzustellen. Das hat er auch gemacht. Er hat sich übers Internet, über Amazon, hat er sich die entsprechenden Chemikalien besorgt, hat das dann selbst berechnet. Wenn ich so und so viel Milligramm von der Substanz habe, wie viel kriege ich da raus und wie viel brauche ich, um jemanden sozusagen K.O. zu setzen, weil je weniger man nimmt, also wenn man ganz wenig nimmt, dann wirkt das sogar stimulierend. Wenn man ein bisschen mehr nimmt, dann wird man außer Gefecht gesetzt. Wenn man zu viel nimmt, stirbt man. So, das hat er auch genau berechnet. Und sein Plan war halt, der erste Plan war, Mutter und Halbschwester bei einer günstigen Gelegenheit außer Gefecht zu setzen mit diesen Tropfen, dann irgendwo einzusperren und über eine längere Zeit zu foltern. Also einsperren und foltern, deswegen dieses Klebeband, sie zu fesseln, deswegen das Beil, diese Gaskartuschen und so weiter und so fort. So, aber irgendwann muss ihm eingeleuchtet haben, dass das halt schwer umsetzbar ist, zumal in den letzten 2, wahrscheinlich 3 Jahren Mutter und Tochter auch ganz selten zur gleichen Zeit nach Roth am See kamen. Also kamen beide immer mal zu Besuch, aber seltsamerweise nie zusammen. So hat es Adrian jedenfalls später geschildert. Und dann hat er sich halt einen anderen Plan ausgedacht oder es ist ihm ein anderer Plan in den Kopf gekommen.
Und dabei spielt eben diese Waffe die entscheidende Rolle. Wie hat er sich denn auf diesen Plan B vorbereitet?
Ich glaube, dass er das fast genauso akribisch gemacht hat wie diese Geschichte mit den Chemikalien, K.O.-Tropfen, Berechnungen und so weiter. Er hat sich überlegt, wie komme ich an eine Waffe? Also ich muss in einen Schützenverein eintreten. Dann ist er mit Hilfe des Onkels, den er später auch getötet hat, wie gesagt, in so einen Schützenverein eingetreten, hat er relativ schnell gemerkt, oh, die schießen ja nur mit Luftgewehr und Kleinkaliber. Ich brauche aber Großkaliber. Ich will mit Großkaliber schießen, 9mm Pistole am besten. So, dann hat er mit Hilfe des Onkels nach 2 Monaten den Schützenverein gewechselt. Der Onkel hat ihn immer, der liegt so 5 Kilometer außerhalb von Roth am See, der Schützenverein. Der Onkel hat ihn immer hingefahren, mittwochs war immer Training hingefahren, dort gewartet, um ihn wieder mit nach Hause zu nehmen. So, Schritt 1. Dann war ihm klar, ich muss mindestens 1 Jahr in so einem Schützenverein sein, um eine Waffenbesitzkarte beantragen zu können. Nächster Punkt war, irgendwie hat er rausbekommen, ich muss idealerweise 26 Jahre alt sein, weil davor, wenn ich jünger bin, muss ich, um eine Waffenbesitzkarte beantragen zu können, ein psychiatrisches Gutachten vorlegen. Dem ist er auch noch ausgewichen. Er hat nämlich 2 Anträge sogar auf diese Waffenbesitzkarte gestellt. Einen zu früh, den hat er dann einfach verfallen lassen und dann zum richtigen Zeitpunkt nochmal einen. So, und dann der nächste Schritt war halt mit dieser Waffenbesitzkarte eine Waffe und die entsprechende Munition zu kaufen. Und zu diesem ganzen Plan gehörte dann halt auch eine Fahrt zu einem Waffengeschäft in Nürnberg. Und um dorthin zu kommen, brauchte er einen Mietwagen. Den hat er auch heimlich gemietet.
Inwiefern hat sich denn dann abgezeichnet, dass sich ein Anlass noch benötigt? Ne? Weil das Ziel war ja irgendwie, die alle zusammen zu erwischen. Natürlich waren in erster Linie seine Mutter und eben seine Halbschwester die Ziele. Aber wann ist denn diese Entscheidung gereift, dass jetzt eben diese Beerdigung der Großmutter in Schwebnitz, dass das ein geeigneter Zeitpunkt wäre? Theoretisch hätte er auch mit einem Fahrzeug einfach in den Schwarzwald fahren können.
Das stimmt, aber Mutter und Halbschwester haben ja nicht mehr zusammen gewohnt. Also die Mutter wohnte mit dem Halbbruder, der Halbbruder ist da geblieben. Die Halbschwester hatte ja zwischendurch eine eigene Familie, die war dann getrennt vom Vater der beiden Kinder, hat mit den Jungen zusammen gewohnt. Es wäre, glaube ich, kompliziert gewesen. Nach Adrians Schilderung war es wohl so, dass mit der Nachricht des Todes der Großmutter am 29. Dezember 2019 bei ihm im Kopf wirklich die Idee gereift ist, die Beerdigung, das wäre vielleicht die richtige Gelegenheit. Da müssen alle zusammenkommen, da kommen alle zusammen. Da sind alle auf relativ kleinem Raum. Ich weiß nicht, vielleicht kannte er vorher grob den Friedhof. Das ist kein großer Fleck. Also ich habe es mir angeschaut. Also ist alles sehr, sehr übersichtlich. Und so hat er es dargestellt. Im Zusammenhang mit dieser Nachricht ist dann die Idee gekommen. Und dann hat er ja wirklich, ist er ganz strategisch vorgegangen, hat sich 4 Tage vor der geplanten Urnenbeisetzung das Auto gemietet in Greilsheim, damit das auch niemand mitbekommt. Also wenn man die ganze Geschichte kennt, ist es schon verrückt, weil um nach Greilsheim zu kommen, fragt er plötzlich seinen Vater und seine Tante, die auch mit dem Auto losfahren, könnt ihr mich bitte mitnehmen? Ich muss zum Studium nach Stuttgart. Also könnt ihr mich bis nach Greilsheim, da steige ich dann in den Zug zum Bahnhof. So, die haben ihn noch bis dahin gefahren. Dann hat er das Auto gemietet, ist nach Schwebnitz gefahren, nach Sachsen gefahren, muss dort zu dieser Jahreszeit im Dunkeln angekommen sein, spät. Muss sich im Dunkeln dort diesen Friedhof nochmal genau angeguckt haben, will geguckt haben, wo muss ich mich hinstellen, wo habe ich eine gute Schussbahn. Ich weiß nicht, ob er schon wusste, wo die Urne der Großmutter beigesetzt wurde. Ich glaube ja, weil ich, so viel ich weiß, stand der Name schon dran. Das ist so eine Steinstele, wo mehrere Urnen beigesetzt wurden und da stand vermutlich schon der Name dran. Hat sich das angeguckt, ist dann mitten in der Nacht gegen 1 Uhr in Dresden in einem Hotel gewesen. Es wurde auch genau nachgeprüft und registriert. 1 Uhr noch was ist er dort angekommen. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr ausgecheckt und ist dann praktisch Richtung Heimat gefahren und ist von der Autobahn einmal abgebogen in Höhe von Nürnberg, ist nach Nürnberg gefahren. Auch das hatte er vorher schon geklärt. Er hatte sich ein Waffengeschäft ausgesucht. Dort hat er angerufen und hat auch schon nach der Waffe gefragt, die er später haben wollte. Dort ist er also hingefahren und hat 3/4 Stunde ungefähr mit dem Verkäufer gesprochen. Der konnte sich später noch sehr, sehr gut an ihn erinnern, weil er immer irgendwie nach dem Abzugsgewicht gefragt hat. Und ihm schien das besonders wichtig. Also wie viel Kraft braucht man, um den Abzug zu drücken, um es einfach zu sagen. So. Naja, und letztendlich hat er sich genau für diese Walter Q5 Mad Champion entschieden, die er von Anfang an im Auge hatte, hat dann dazu auch 350 Schuss Munition mitgenommen, also verschiedene Geschosse, Hohlspitz, Vollkern und was es da alles gibt. Und das Ganze hat dann insgesamt 1551 Euro gekostet. Er ist dann von Nürnberg weiter Richtung nach Hause gefahren, aber nicht nach Rot am See, sondern zum Schützenverein, hat dort am selben Abend die Waffe eingeschossen und hat dann anschließend auch noch dort trainiert, um sich wirklich richtig vertraut zu machen mit der Waffe.
Mal kurz dazwischen gefragt, dieser Schützenverein, wundert sich denn dort eigentlich niemand, vielleicht über Adrian generell und dann im Speziellen auch eben über diese neue, teure Pistole?
Das Thema Schützenverein ist auch nochmal so speziell. Wir haben ja vorhin gesagt, dass er sich von allem zurückgezogen hat, dass er kaum noch sein Zimmer verlassen hat und so weiter und so fort. Beim Schützenverein, der Schützenverein war der einzige Grund, das Zimmer zu verlassen. Und da hat er genau das gemacht, was man von ihm erwartet hat, damit er als unauffälliger Schützenbruder wahrgenommen wird. Also er ist dann völlig untypisch für ihn nach dem Training auch mal mit den anderen sitzen geblieben, hat Bier getrunken. Er hat sogar für die Truppe eine Wanderung zum Gasthaus des Vaters organisiert. Er war dann bei irgendwelchen Dorffesten am Stand des Schützenvereins und so weiter. Also er hat ganz bewusst so als Schützenbruder funktioniert und kommt noch dazu, er war auch ein richtig guter Schütze. Also er hat später gesagt, am Anfang war wirklich nur diese eine Idee, dahin zu gehen, um später mir eine Waffe zu besorgen zu können. Aber dann hat er auch gemerkt, es macht mir eigentlich auch Spaß. Und er hat dann an Meisterschaften teilgenommen und hat für den Verein auch Pokale geholt oder zumindest auch vordere Plätze. Sein Name stand in der Zeitung als guter Schütze und solche Geschichten. Also der hat alles getan, damit er dort integriert ist und überhaupt nicht auffällt. Und man hat dann später mit verschiedenen Schützenbrüdern gesprochen, auch vor allem mit dem Vorsitzenden des Vereins. Und der hat gesagt, ja, wir erinnern uns, wie er da mit der Waffe kam. Aber für uns war das nur der letzte Punkt der Geschichte. Uns war klar, dass er sich eines Tages eine Waffe besorgen wird, weil so gut wie er geschossen hat und es hat ihm ja offenbar Spaß gemacht. Es haben ihn an dem Abend, glaube ich, 2 Leute gefragt, wo er die Waffe her hat, also wo er die gekauft hat, aber es hat sich niemand gewundert.
Und warum setzt er dann eigentlich seinen Plan B mit den Schüssen auf dem Friedhof dann doch nicht wie geplant in die Tat um?
Der Knackpunkt am Tattag passierte 11.48 Uhr. Die Reisegesellschaft aus La, also 2 Autos, in einem Auto Mutter, Halbschwester, Halbbruder, einer der Neffen, im zweiten Auto die Großeltern der Neffen väterlicherseits und der andere Neffe. Die machen sich auf den Weg und vorher war abgesprochen, dass die Großeltern der Neffen nur die nach Rot am See kommen, um den Vater von Adrian aufzunehmen, weil die ja noch Platz im Auto hatten. So, das war der Plan. So hatten sie es auch am Tag vorher noch mit dem Vater abgesprochen. So. Und dann am Tattag passiert Folgendes. Um 11.48 Uhr, zu dieser Zeit, ist diese Reisegesellschaft von der Autobahn abgefahren Richtung Rot am See. Man hatte sich in der Zwischenzeit entschlossen, dass beide Autos, also alle Personen, nach Rot am See fahren, um dort eine kleine Pause einzulegen, sich ein bisschen die Füße zu vertreten und dann gemeinsam mit dem Vater weiterfahren nach Schwebnitz, nach Sachsen. Und Adrian, der ja seit über einem Jahr alle Telefonanrufe mithört, hört sitzt in seinem Zimmer und hört dieses Telefonat, hört, wie die Mutter den Vater anruft und sagt, du, wir kommen jetzt, wir sind gerade runtergefahren, sind jetzt bei Kirchberg und wir sind 10 Minuten da und wir kommen jetzt alle. Du kannst dich schon mal fertig machen. So. Und in dem Moment geht's bei Adrian, so beschreibt das dann auch später, im Kopf los, oh, was mache ich jetzt? Jetzt kommen die hierher. Vielleicht ist es ja doch nicht so günstig, auf dem Friedhof die Tat zu vollbringen. Was, wenn da zu viele Leute sind? Und was, wenn sie mir vorher die Waffe abknöpfen? Oder was, wenn ich gar keine gute Schussbahn habe und so weiter und so fort? Und dann muss es so gewesen sein, dass er praktisch zwischen seinem Zimmer und der Tür, die hinunterführt in den Treppenflur, in der ganzen Zeit immer hin und her gelaufen ist, so wie ein aufgescheuchtes Huhn. Weil aus seinem Fenster konnte er nicht sehen, ob Autos kommen auf der Straße und er konnte auch nicht sehen, ob die Autos neben dem Haus parken. Das ist auf der anderen Seite des Hauses. Er konnte auch nichts hören durch seine Zimmertür und die Tür auf dem Flur. Also musste er beide öffnen, um überhaupt zu hören und mitzukriegen, wer da unten da ist. So, und das macht er. Rennt er immer hin und her und so weiter. So macht er und hört dann plötzlich die Stimme seiner Mutter, die Stimme seiner Halbschwester, die Stimme des Halbbruders. Und das macht ihn irgendwie noch verrückter. Aber es wäre nichts passiert. Das Entscheidende war letztendlich, die ganze Reisegruppe vertritt sich die Füße, reden mit Nachbarn und so weiter und so fort, versammeln sich dann nach ungefähr einer halben Stunde alle wieder am Gasthaus. Und dann muss die Mutter zu Adrians Vater irgendwie gesagt haben, dass er sich doch bitte eine andere Jacke mitnehmen soll. Also weiß nicht, ob die nicht dick genug war oder was, war ja kalt, das weiß ich nicht. So. Und nur deshalb gehen der Vater von Adrian und die Mutter von Adrian nochmal die Stufen hoch, die Treppe hoch im Treppenhaus. Und Adrian, der steht oben hinter einer Glastür und hört, wie die beiden sprechen und immer näher kommen und weiß nicht so richtig, was er tun soll. Und plötzlich gibt es die Situation, dass ihm klar ist, wenn die jetzt noch 2, 3 Stufen höher kommen, dann sehen die mich hinter der Glasscheibe. Und wenn die mich sehen, fliegen alle meine Lügen auf. Dann wissen sie, dass ich nicht in Stuttgart bin. Dann muss ich zugeben, dass ich gar kein Student mehr bin. So beschreibt er es. Und dann entschließt er sich, die Tür aufzureißen und sofort loszuschießen.
Also aus der eigentlich geplanten Tat wird dann eben ein spontaner Anlass, ein spontaner Zeitpunkt, um dann eben diese geplante Tat vorzuziehen. Du hattest es am Anfang schon beschrieben, wo die ganzen Toten dann gefunden wurden. Der ganze Ablauf wurde von der Polizei rekonstruiert. Und diese ganzen Erkenntnisse, auch die anderen Dinge, die wir jetzt schon besprochen haben, natürlich die ganzen Vernehmungen, die natürlich auch sein Schreiben, ja, so etwas zwischen einem Abschiedsbrief und einem Manifest, kann man ja fast sagen. All das sind natürlich wichtige Erkenntnisse, auf der Basis dann eben die Staatsanwaltschaft später Anklage erhebt. Was fordert sie denn eigentlich?
Ja, die Staatsanwaltschaft klagt Adrian dann wegen 6-fachen Mordes und 2-fachen Mordversuches an und in Tateinheit mit Körperverletzung, wie es dann immer heißt, korrekt. Und es ist ja kein Geheimnis, auf Mord kann man eigentlich unter normalen Umständen nur lebenslange Haft fordern und das hat die Staatsanwaltschaft auch gefordert. So ging es dann auch in den Prozess.
Und dieser Prozess gegen Adrian beginnt am 29. Juni 2020 vor der ersten Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ellwangen. Auch Saskia Hug, die Freundin von Adrians Halbschwester, sagt als Zeugin aus. Sie will Caroline eine Stimme geben. Zunächst begegnet sie im Gerichtsgebäude aber dem Angeklagten.
Also das war für mich eine extreme Situation, weil er hatte ja Handfesseln und er hatte Fußfesseln. Und als wir vor dem Gericht gewartet haben, da haben die ihn gebracht. Und dieses Klirren von diesen Fußfesseln, das werde ich nie vergessen. Es hat so geklirrt am Boden. Und es war sehr unheimlich. So, das war schon eine sehr emotionale und heftige Situation. So, aber er hatte jetzt nicht, dass er mich irgendwie fixiert hätte mit Blicken oder sowas. Das ist nicht passiert.
Auch der Großvater aus Schwebnitz, Wolfgang Kröber, der als Nebenkläger auftritt, schaut Adrian nicht an. Das erzählt Mike Weise, der als Rechtsanwalt den Großvater vertritt. Er erinnert sich, wie äußerlich gefasst sein Mandant Wolfgang Kröber gewirkt hat.
Wie aufgewühlt er war, das hat man schon irgendwie gespürt. Kann man sich auch vorstellen, dass also, wenn er den Anruf gekriegt hat, das erstmal geschrien hat. Das kann man sich vorstellen. Aber er wirkte eben in dem ganzen Prozess sehr gefasst. Aber was ihn, glaube ich, auch doch schon mitgenommen hat, der Adrian ist in einer Pause dieser Verhandlung zusammengebrochen. Das nimmt man als Jurist wahr, indem man sich schon mal Gedanken macht, was ist da? Was passiert jetzt mit dem Prozess? Aber wenn man als Großvater das noch sieht, auf der einen Seite ist er der Täter, hat die ganze Familie sozusagen liquidiert. Auf der anderen Seite sieht man ihn ja auch irgendwie leiden da, wenn er da am Boden liegt und er völlig außer sich ist.
Was hat es denn mit diesem Zusammenbruch von Adrian im Gerichtssaal auf sich? Welche Folgen hatte das auch?
Also meines Wissens hatte das gar keine Folgen, außer dass der Prozess für eine Weile unterbrochen wurde. Also ich glaube, die haben an dem Tag dann abgebrochen und haben dann zum nächsten Termin einfach weitergemacht. Und logischerweise hat man ihn dann auch sofort untersucht. Das ist ja immer... Das ist ja Vorschrift und es ist auch ja richtig so, dass man das macht, aber ansonsten hatte das eigentlich gar keine Folgen. Also man weiß natürlich auch nicht, ob das jetzt wirklich medizinisch begründet war oder ob da einfach auch die Emotionen letztendlich in ihm selbst ihm da einen Streich gespielt haben und dazu geführt haben, dass er da schlapp gemacht hat.
Adrian gesteht in den Verhandlungen die gesamte Tat, aber bei den Opfern macht er Unterschiede hinsichtlich der Reue. Welche?
Ja, also was seine, was Onkel und Tante betrifft, hat er eigentlich relativ schnell auch vor dem Prozess schon gesagt, ja, also das verstehe ich überhaupt nicht und weiß gar nicht, warum ich auf die geschossen habe und das war falsch und so. Und beim Halbbruder auch, da hat er auch wortwörtlich gesagt, dass er den auch eigentlich sehr gern hat und sehr mochte. Und den hat er ja im Grunde nur erschossen, weil er Angst hatte, dass der ist größer, der Halbbruder, als er, dass er ihm in dem Moment die Waffe wegnimmt. Also das hat er bei den dreien, das hat er relativ schnell bereut. Neu war, dass er auch das beim Vater sozusagen in Zweifel gestellt. Das war wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich auch ein bisschen falsch gesehen. So hat er sich selbst beschrieben. Und auch bei der Schwester. Wobei das wirklich, wenn man das verfolgt, zwischen Festnahme und Prozess auch für ihn so eine Entwicklung war. Also Mutter und Schwester waren relativ lange auf gleicher Stufe, was das betrifft, was Reue betrifft und so weiter. Aber im Prozess letztendlich hat er dann gesagt, ja, auch die Sache mit meiner Schwester habe ich offenbar falsch eingeschätzt. Aber das Entscheidende ist, dass er bis zuletzt, ich glaube bis zum heutigen Tag, immer noch der Mutter die Schuld gibt, immer noch bei seinen Wahnideen bleibt. Also ich weiß, dass er verschiedenen Personen aus der Klinik, in der er jetzt ist, heraus Briefe geschrieben hat, immer wieder über einen längeren Zeitraum, aus denen hervorgeht, dass er nach wie vor daran glaubt. Also er hat einer Person zum Beispiel geschrieben, so, du musst jetzt zum Richter gehen und du musst dem Richter sagen, dass meine Mutter mich wirklich vergiften wollte und so weiter. Also auch jetzt noch, Jahre danach.
Und die Strategie der Verteidigung lautet natürlich Zweifel sehen an Adrians Schuldfähigkeit. Darüber habt ihr auch mit seinem Rechtsanwalt Andreas Kugel gesprochen.
Es hat sich relativ früh abgezeichnet, dass die ganze Sache darauf hinausläuft, die Frage, ob er schuldfähig ist, vermindert schuldfähig oder schuldunfähig. Und zum anderen natürlich die Frage, ob es am Ende eine Verurteilung wegen Mordes oder wegen Totschlag gibt.
Und dazu wird Adrian psychiatrisch untersucht, was er über sich ergehen lässt. Zu welchen Erkenntnissen kommt denn der Gutachter?
Ja, also der Gutachter, der leider letztes Jahr verstorben ist, der hat Adrian 13 Stunden mit ihm gesprochen und ihm gegenüber war Adrian auch wirklich offen. Also ich habe dieses Gutachten gelesen, das sind über 80 Seiten. Und die Quintessenz seiner Erkenntnisse ist, dass Adrian definitiv an einer anhaltenden, wahnhaften Störung, wie die Fachleute sagen, gelitten hat und zusätzlich an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Also man hat dann, oder er hat selbst, also der Psychiater hat dann selbst irgendwie auch noch so die Vermutung aufgemacht, dass er vielleicht auch am Asperger-Syndrom leiden könnte. Also dafür ist ja typisch, dass man keine Kontakte zu seiner Umwelt aufbaut, dass man auch kein Bedürfnis dazu hat, dass man sich zurückzieht und so weiter. Aber das konnte nicht 100% festgemacht werden, vor allem deshalb nicht, weil es ja auch eine Zeit davor gab im Leben vom Adrian, wo er eigentlich, ich sag's mal in Anführungsstrichen, normal funktioniert hat. Also letztendlich ist es bei diesen beiden Sachen geblieben, die dann ja auch eine Auswirkung auf das Urteil haben sollten.
Bei Adrian kommt noch etwas dazu, sagt Dr. Matthias Michel. Er ist Geschäftsleiter und ärztlicher Direktor des Zentrums für Psychiatrie Weinsberg am Klinikum am Weißenhof in der Nähe von Heilbronn und hat das Gutachten für eure Filmproduktion zum Fall gelesen.
Es geht ja ein bisschen über das Vergiften alleine hinaus und das ist ja auch noch so eine paranoide Komponente dabei, weil er sich ja dann auch von seiner Mutter verfolgt und beeinträchtigt gefühlt hat. Und solche Wahngeschehen sind durchaus typisch bei solchen Erkrankungen und es ist auch durchaus typisch, dass es sich eben auf eine einzelne Wahnidee bezieht oder auf so ein paar Wahnideen, die aber eng miteinander verbunden sind. Das ist eigentlich ein typisches Symptom einer solchen Störung, die bei Adrian ja vorgelegen haben dürfte.
An dieser Stelle kommen wir auf die erwähnte Fehlbildung am Penis zurück. Sie ist für die Wahnerkrankung von Bedeutung, sagt Dr. Matthias Michel.
Bei ihm hat sicherlich mit eine Rolle gespielt. Er ist ja mit einer gewissen Anomalie, eigentlich einer harmlosen Anomalie, auf die Welt gekommen. Diese Störung, wo die Harnröhre nicht richtig gewachsen war. Und es gibt weitere Auffälligkeiten, die in diesem Bereich sind. Er hat wohl immer wieder auch unter Hodenschmerzen gelitten, hat sich dann auch später mal operieren lassen, kurz vor der Tat. Und diese Dinge hat er ganz offensichtlich falsch, wahnhaft umgedeutet, ja, und hat möglicherweise in dem Bestreben, eine Erklärung für diese Symptome zu finden, dann diese wahnhafte Idee entwickelt, die sich dann immer mehr verfestigt hat.
Und diese wahnhafte Idee besteht darin, dass er mit Hormonen vergiftet wird von seiner Mutter. Und deswegen hasst er sie. In seinen Augen hat sie schon während der Schwangerschaft versucht, ihn mit Ethinylestradiol zu vergiften. Dieses synthetische Hormon zur Schwangerschaftsverhütung. Und auch später in der Schulzeit soll sie eben dieses Mittel ins Essen gemischt haben, behauptet er.
Der hat ja auch angegeben, die Mutter hat immer gesagt, dass er eigentlich ein Mädchen hätte werden sollen. Und das war ja so sein Empfinden, dass die Mutter ihn damit eigentlich auch ein Stück weit verweiblichen wollte, weil er als Sohn nicht richtig für sie gewesen ist. Also diese Sorge auch um seine Männlichkeit, wo er nie zufrieden mit gewesen ist und dafür die Ursache eben in einer jahrelangen Vergiftung durch die Mutter gesucht, die sicherlich krankheitsbedingt, wahnbedingt gewesen ist. Ja?
Wir haben jetzt viel darüber gehört, dass das irgendwie eine sehr lange Rolle gespielt hat, eigentlich über das gesamte Leben von Adrian hinweg. Und dass es ja auch bereits zum Abitur eben diesen Zusammenbruch gab, dass er in die Klinik kam, dass er eigentlich ab der Jugend, ab der Pubertät zunehmend Probleme hatte mit der Mutter, sich weiter abgeschottet hat. Gab es da irgendwo mal einen Ansatz der Familie, sei es von der Mutter oder auch später, als er zum Vater wiedergezogen ist, einen Ansatz, ihn doch dann mal psychiatrisch begutachten zu lassen, mit ihm zusammen vielleicht auch irgendwie diesen Symptomen auf den Grund zu gehen, dass es ihm so schlecht geht? Hätte man diesen Wahn an irgendeiner Stelle vielleicht vorher entdecken können oder eben da vorher schon gegen agieren können?
Also das ist wirklich etwas ganz Spannendes an diesem Verfahren. Wie du es gerade richtig beschrieben hast, diese Probleme zwischen Mutter und Sohn gab es ja schon ein bisschen länger. Pubertät und so weiter. So, und unter anderem deshalb ist die Mutter auch mal zu einer Psychiaterin gegangen. Ich habe auch die Protokolle lesen können, worüber da gesprochen wurde und so weiter. Und das Erstaunliche war, sie ist eigentlich hingegangen, um das Thema mit ihrem Sohn zu besprechen. Aber im Endeffekt hat die Psychiaterin erstmal sich um die Mutter gekümmert und hat da eine Familienaufstellung gemacht, hat geguckt, welche Traumata über Generationen, Großmutter, Urgroßmutter und so weiter weitergegeben worden und solche Geschichten. So, das ist dann praktisch im Sande verlaufen, hat nicht weitergeführt. Aber es gab einen einzigen sozusagen entscheidenden Moment, wo es vielleicht hätte anders weitergehen können im Leben von Adrian. Und das war damals, als er im Mai 2012 in der Klinik war. Darüber haben wir gesprochen. Am ersten Abend nach seiner Einlieferung ruft die Mutter, ruft seine Mutter dort an auf der Station, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen, wie man das halt als treusorgende Mutter macht. Und das entspinnt sich ein Gespräch, das auch in der Patientenakte notiert ist. Dokumentiert ist zwischen der Schwester und also der Schwester in der Klinik, Krankenschwester, und der Mutter. Und da gibt es eine Stelle, da sagt die Mutter, Vielleicht sollte man ihn mal einem Psychiater vorstellen, damit seine Probleme dort geklärt werden. Und dann fragt die Schwester nachher, wie meinen Sie das? Und dann sagt sie, dass Adrian zu Hause mit einem Messer in der Hand herumläuft und für ihn sei das völlig normal, aber ihr sei das suspekt und so weiter und so fort. So. Diese Notizen gibt es, aber es ist auch belegt, dass er nie einem Psychiater vorgestellt wurde. Also man hat das dann nicht weiterverfolgt. Ich habe da so ein bisschen meine private Theorie, dass die Mutter vielleicht auch irgendwann mal erschöpft war von diesen dauernden Kämpfen. Also wer selber Kinder hat in diesem Alter, kann das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Aber ich glaube, das wäre der Moment gewesen, wo man vielleicht das Ganze in eine andere Richtung hätte bringen können oder hätte versuchen können, dass er irgendwie in Behandlung kommt.
Und daher lebt er weiter mit diesem Wahn, der sich mit der Zeit immer weiter verstärkt. Und neben dieser schweren Wahnstörung wird noch etwas bei Adrian diagnostiziert, erklärt der forensische Psychiater Dr. Michel.
Und hinzu kommt ja noch dann die zweite Störung, die man auch nicht unterschlagen darf, nämlich diese schizoide Persönlichkeitsstörung, die ihn hat sich zurückziehen lassen, die zu einer großen Introvertiertheit geführt hat, wo er praktisch keine Sozialkontakte mehr gepflegt hat. Letztendlich dadurch natürlich auch jede Möglichkeit eines Korrektivs weggefallen ist. Also von daher auch diesbezüglich ein hoch auffälliges Verhalten. Und was bei der Störung, bei der Persönlichkeitsstörung noch dazu kommt, ist eine gewisse Empathielosigkeit, die natürlich dann durchaus tatbegünstigend einzuordnen ist.
Nachdem wir viel analysiert haben, wollen wir auch die Frage nach der Lösung aufmachen. Was kann man denn tun gegen Wahnstörungen? Wie kann man sie behandeln? Und das sei schwierig, sagt Dr. Michel.
Je länger so ein Wahn angedauert hat, umso schwieriger wird es mit der Behandlung, umso schlechter ist die Prognose. Und die ist sicherlich bei Adrian ausgesprochen ungünstig. Normalerweise bei schizophrenen Störungen helfen unsere Neuroleptika eigentlich ganz gut. Die greifen häufig bei diesen Wahnerkrankungen nicht vernünftig. Und psychotherapeutisch sind ihre Möglichkeiten natürlich auch schon extrem eingeschränkt, weil A, natürlich das schon im Wahn an sich bedingt ist. Der ist ja felsenfest davon überzeugt, dass das alles so richtig ist und das ist, gehört mit zur Erkrankung, dass das mehr oder weniger unkorrigierbar ist. Insofern kommen Sie da auch psychotherapeutisch sehr schnell an deutliche Grenzen.
Das Problem ist einfach, dass die Betroffenen kein Gefühl für diese Krankheit haben und dementsprechend keine Notwendigkeit für eine Behandlung sehen, sagt Dr. Michel. Und daher sei es so schwer, eine Besserung, geschweige denn eine Heilung zu erreichen. Andererseits könnte man ja sagen, die Menschen, auf die Adrian seinen Wahn projiziert hat, die sind ja jetzt leider nicht mehr am Leben und damit könnte sich doch dieser Wahn auflösen. Aber diese Hoffnung sieht Dr. Michel nicht.
Die Betroffenen bleiben dabei, diese Wahnerkrankung zu haben. Der Wahn kann sich unter Umständen verlagern. Es wäre sicherlich jetzt auch hier, man könnte natürlich auch argumentieren, Mutter, Schwester, Vater sind alle tot. Damit spielt es eigentlich keine große Rolle. Aber die Gefahr besteht sicherlich, dass sich der Wahn verlagert auf andere Personen, möglicherweise auch auf ein bisschen anderes Thema. Auch das erleben wir bei Wahnkranken leider immer wieder.
Und du hattest es ja angesprochen, Fred, auch jetzt schreibt er ja weiter Briefe an Personen aus dem Umfeld und bedroht diese durchaus auch. Also es scheint wirklich, als ob diese Gefahr weiterhin absolut besteht bei ihm. Und auch wenn es sehr schwer ist, eine Möglichkeit, Adrian aus dieser Situation herauszuhelfen, sieht Dr. Michel.
Man könnte bei Adrian sicherlich da irgendwann auch an den Delikten ansetzen. Da gibt es ja durchaus etwas, wo ihm ja ein Teil der Taten leid tun, die er durchaus bereut, nämlich überall da, wo das Personen betroffen hat, die jetzt nicht in seinem Wahngeschehen mit eingebunden waren. Und das könnte so ein Ansatzpunkt sein, wo man anfangen kann, mit ihm vielleicht etwas aufzuarbeiten, um dann später auch an andere Punkte ranzukommen. Langwieriger Prozess und auch da ist es eben erforderlich, dass er dabei ist. Ansonsten ist er im normalen Setting einer Maßregelvollzugsklinik eingebunden mit den entsprechenden therapeutischen Angeboten, viele tagesstrukturierende Angebote. Und man versucht eben immer über irgendwelche Wege dann einen Zugang zu den Betroffenen zu finden.
Nach der Diagnose Wahnerkrankung und Persönlichkeitsstörung, wie lautet die Einschätzung des Gutachters vor Gericht?
Also ich finde, der Gutachter hat da einen ganz interessanten Gedankenansatz. Er unterscheidet die Tat praktisch. Auf der einen Seite die Tat, die Ermordung von Mutter, Vater, Halbschwester und auf der anderen Seite die Tötung von den anderen drei Personen oder das Verletzen der zwei, die überlebt haben. Bei den Eltern und bei der Halbschwester sagt der Gutachter, da muss man davon ausgehen, dass der Täter, also Adrian, sozusagen unter einer verminderten motivationalen Steuerungsfähigkeit gelitten hat oder man muss ihm die unterstellen, man kann ihm die unterstellen. Also da würde dann praktisch vermindert schuldfähig gelten. Bei den anderen drei Taten, sagt er, hat er aber praktisch eiskalt als Killer gehandelt. Also er hat die anderen drei umgebracht, damit er die eigentlichen Ziele auch töten kann. So, und wenn man dem folgen würde, würde das bedeuten, dass für drei Taten lebenslang gegeben werden müsste und für die anderen drei Taten die verminderte schuldfähig angesetzt wird. Und das war dann nachher auch vor Gericht echt ein Thema, über das lange beraten wurde.
Und schließen sich die Richter dieser Differenzierung dann am Ende an? Wie lautet denn das Urteil, das im Juli 2020 gesprochen wird?
Also die Richter, wie gesagt, die beraten wirklich lange, stundenlang und kommen aber am Ende zu der Auffassung, dass man eine Tat, die innerhalb so kurzer Zeit geschieht, also 5, 6 Minuten, länger hat das alles ja nicht gedauert, dass man die nicht zerpflücken kann in 2 oder 3 verschiedene Taten. Und sie kommen zu dem Urteil, dass sie sagen, der Täter hat in einem Zustand der Raserei gehandelt, der hat auf alles geschossen, was sich bewegt hat und deswegen kann es auch eigentlich nur eine Tat eines psychisch sehr gestörten Täters sein, der die zwar geplant, also im Kopf klar und kontrolliert geplant hat, aber trotzdem war es ja eine hochgradig gestörte Idee, so dass sie am Ende für die Gesamttat den Paragraph 21 des Strafgesetzbuches anlegen, also diese verminderte Schuldfähigkeit. Und das führt dann halt dazu, dass das Urteil, viele werden sagen, nur 15 Jahre Haft lautet, mit gleichzeitiger Einweisung in die Psychiatrie.
Und dort soll Adrian eben so lange therapiert werden, bis er für andere keine Gefahr mehr darstellt. Ob das erreichbar ist, das haben wir jetzt schon ein bisschen herausgearbeitet, das ist mehr als fraglich. Und Dr. Michel spricht von einer sehr ungünstigen Prognose und schließt sich damit eben auch dem Gerichtsgutachter an.
Aus dem Maßregelvollzug wird man ja erst dann entlassen oder in den Regelvollzug. Er hat ja noch eine lange Parallelhaftstrafe entlassen, wenn tatsächlich keine Gefahr mehr von der betroffenen Person ausgeht. Also sprich, die Erkrankung so weit behandelt ist, dass man sich da relativ sicher sein kann. Und das, fürchte ich, wird bei ihm sehr, sehr schwer zu erreichen sein.
Unter den Überlebenden und den Angehörigen wird das Urteil kritisch gesehen. Zum Beispiel Saskia Huck, die Freundin von Adrians Halbschwester.
Natürlich hoffen wir alle, dass er nie wieder freikommt. Also wir hätten gerne Sicherungsverwahrung gehabt. Das ist schon ein Punkt, der ja mich oder eben auch die anderen sehr beschäftigt hat, dass das halt der Richter nicht angeordnet hat. Also weil im Endeffekt könnte er ja theoretisch nach dieser Zeit halt freikommen. Und dann wäre er halt Mitte 40 und könnte ja dann oder hätte dann die Chance, sein Leben halt möglicherweise gut zu gestalten und könnte noch viele Jahre einfach ja in Freiheit leben. Und die anderen sind halt tot und können das halt nicht mehr.
Wie siehst du denn das Urteil, Fred? Inwiefern ist diese Sorge berechtigt? Wir haben ja eben schon gehört, dass Adrian eine doch sehr ungünstige Prognose hat.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist mit den Briefen, dass er wirklich aus der Anstalt heraus Briefe geschrieben hat, durch die sich die Personen, die sie erhalten haben, bedroht gefühlt haben. Also es gab dann, also die haben sich noch an die Polizei gewandt und es gab dann eine sogenannte Gefährderansprache an Adrian in der Klinik. Also der soll das gefälligst unterlassen. So kommt noch ein anderer Punkt hinzu, den ich inzwischen erfahren habe. Adrian versucht seit geraumer Zeit, wie gesagt, er ist ja intelligent, aus dieser Klinik herauszukommen in den normalen Strafvollzug, dass endlich die 15 Jahre anfangen sozusagen, weil er natürlich inzwischen weiß, nur dann habe ich eine Chance, nach den 15 Jahren oder vielleicht nach deutscher Rechtsprechung schon früher freizukommen. Denn es gibt auch solche Fälle, dass man bei guter Führung ein bisschen was erlassen kriegt, auf Bewährung rauskommt und so weiter und so fort. Das weiß der alles. Und das versucht er, also das hat mir auch sein Anwalt letztens erst nochmal erzählt. Der ist seit längerer Zeit dran und versucht alles, um in den normalen Vollzug zu kommen. Und zu dem Urteil selbst, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass es Gesetze gibt und wie das alles geregelt ist, aber ich kann auch die Menschen verstehen. Also ich habe mir jetzt extra nochmal in Vorbereitung unseres Gesprächs dieses Urteil angeguckt, und wenn man dann liest, dass da 6 Menschen getötet werden und dass das Gericht sagt, für diese 6 erschossenen Menschen gibt es eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Also ist jetzt kein Fehler, wirklich 13 Jahren. Diese 15 Jahre ist ja praktisch nachher die Gesamtstrafe, weil es ja auch noch die versuchten Morde gibt und so weiter und so fort. Dann sind 13 Jahre schon im Kopf sehr, sehr wenig. Und das, was die Freundin auch gesagt hat, kann ich nur sehr nachvollziehen.
Weißt du denn, ob irgendjemand aus der Familie irgendeine Art von Kontakt noch zu Adrian hat?
Ja, und zwar derjenige, der am Anfang gesagt hat, ich werde auf keinen Fall mit ihm sprechen. Ich werde ihn auf keinen Fall besuchen. Und zwar der Sohn von Adrians Großvater. Also Adrians Onkel ist das. Der Bruder der getöteten Mutter.
Der Sohn von Wolfgang Gröber.
Ganz genau, du hast es auf den Punkt gebracht. Ganz genau der, also mit dem bin ich nach wie vor regelmäßig in Kontakt. Und der hat mich letztens, das ist gar nicht letzte Woche, glaube ich, angerufen und hatte wieder mit ihm. Und da habe ich gesagt, also ich habe Respekt vor der Kraft und so weiter. Und er sagt, ja, ich kann es ja gar nicht erklären, warum ich es mache, aber irgendwie ist er ja trotzdem Familie und es ist jetzt auch kein Telefonat, wo ich lieb und nett zu ihm bin und so. Ich erkundige mich, wie es ihm geht und so weiter. Aber meines Wissens ist er auch wirklich der Einzige, der noch so einen Kontakt dazu hat. Besucht hat ihn von der Familie noch keiner.
Aber Adrians Opa, also Wolfgang Gröber, der sucht diesen Kontakt nicht aktiv, so wie sein Sohn. Wenn sich aber die Möglichkeit ergäbe, mit ihm zu sprechen, würde er ihm Folgendes sagen.
Dass er die Gelegenheit nutzen soll, in der Klinik dort seine Einstellung zu versuchen zu verändern. Dass er versuchen soll, eine Ausbildung zu machen, wenn das überhaupt möglich ist in so einer Einrichtung, das weiß ich nicht. Verzeihen ist sicherlich sehr schwierig. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, das kann ich. Aber wie man so schön sagt, die Zeit heilt manche Wunden.
Was ich tatsächlich besonders beeindruckend finde, Fred, ist, mit wie vielen Personen ihr hier gesprochen habt und welche intensiven Einblicke ihr eben auch in diese Fälle und in diese Schicksale bekommen habt. Deswegen nochmal ausdrücklichen Dank auch für diese vielen Interviews an dich und auch an deinen Kollegen Rainer Nadolek für eben diese ganzen Interviews. Und eben dir möchte ich danken für deine Recherchen. Nochmal der Hinweis, in der ARD-Mediathek gibt es eine Dokumentation zum Fall von Rainer Nadolek und Fred Selin und sie heißt 30 Schüsse, ein tödliches Familiendrama. Der Link steht in unseren Shownotes. Fred, vielen Dank für deine Recherchen und dass du auch heute hier im Podcast zu Gast warst.
Gerne.
Bei Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Folge oder zu unserem Podcast ARD Crime Time allgemein freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet crimetime@mdr.de. Und wenn Sie nicht warten wollen, bis wir in 2 Wochen mit unserer nächsten Episode wieder erscheinen, dann habe ich noch einen anderen True Crime Tipp für Sie. Im Podcast Queer Crimes besprechen Irina Schlauch und Marvin Standke Kriminalfälle, die etwas mit der lesbisch-schwulen Community und dem Queersein zu tun haben. Und in der neuen Staffel geht es unter anderem um den Transaktivisten und Motorradgang-Mitglied Dana Rivers. Sie ermordet 2016 ein lesbisches Paar und dessen Sohn auf brutalste Weise. Obwohl ihre Opfer bereits tot sind, sticht sie weiter auf sie ein. Und Juristen nennen das eine Übertötung. Sie bekommt dafür lebenslänglich und facht die Diskussion über die Unterbringung von Transpersonen in Gefängnissen an. Der Fall ist gerade im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in den USA enorm spannend und relevant. Alle Folgen Queer Crimes gibt es exklusiv in der ARD Audiothek. Und den Link zum Podcast finden Sie in unseren Shownotes. Mein Name ist Mathis Kiesig und ich bedanke mich noch bei David Kopp für die Vorbereitung. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.